Mikro. Plim, plim, plim.
Nicht so laut. Herzlich willkommen hier. Was wollen Sie hier?
Ja, guten Tag.
Ja.
Bin ich hier beim Weihnachtsmann 24?
Ja, richtig. Da sind Sie genau richtig.
Sie haben ja gar keinen Bart.
Was, ja, ich bin nur der Verkäufer. Was wollen Sie hier?
Weihnachtsmann.
Ach so.
Für Heiligabend.
Ja, können Sie uns sagen, wie Sie auf uns gekommen sind? Ich mach mal die Musik ein bisschen leiser hier. Ja.
Über ein Newsletter, ein E-Mail-Newsletter.
Ach, haben Sie unseren Newsletter abonniert?
Ja.
Schön.
Ja.
Was haben Sie sich denn da so vorgestellt?
Ich wollte mich ein bisschen inspirieren lassen.
Ja.
In Ihrem Newsletter stand ja auch drin, in dem Alter braucht man Unterstützung.
Ja.
Stand drin und deshalb dachte ich, vielleicht können Sie, ich bin ja auch schon älter, meine Kinder sind auch sehr unterschiedlich alt, wir brauchen was für die ganze Familie.
Wie alt?
Hier haben wir zum Beispiel ein Kind, das ist...
Kommen Sie doch rein, das ist
30.
Der Laden ist für alle geöffnet.
31 schon, Josef. Ja, schön. Und dann habe ich ein Kind, das ist 2, sag mal hallo.
Ich habe Stinker gemacht.
Ach nee, nicht bei mir im Laden.
Sehen Sie von 2 bis 31 ungefähr.
Okay, also gut, für die Kleinen habe ich hier natürlich das Nikoläuschen.
Das Nikoläuschen?
Der kann aber nur 2 Stunden am Tag arbeiten. Also der.
Wir brauchen ihn ja auch.
Der ist minderjährig.
Pro Woche dann aufgerechnet addiert sich das auf
vom
Konto her. Das heißt, wenn ich ihn 5 Tage im Schrank verstauge, kann ich ihn dann Heiligabend so den ganzen Abend.
Ja, nee, der kann nur 2 Stunden kommen. Der muss auch der von seinen Erziehungsberechtigten hingefahren werden.
Und wenn ich 5
Und das ist besser, wenn man, weil die Kinder haben oft Angst vor dem Weihnachtsmann oder Nikolaus.
Habt ihr Angst vor dem Weihnachtsmann?
Ja.
Weil der so alt ist, aber das Nikoläuschen ist gerade mal zarte 12 Jahre alt und bringt quasi den Kleinen. Für die Größeren habe ich ein größeres Modell.
Oh, okay, zeigen Sie doch
mal. Ein ganz dicker Nikolaus, der...
Der hat aber auch rote Haare, oder?
Oh, hallo!
Christkind ist da.
Oh, das Christkind ist da. Das sind Sie hier aber... Nee, das sind Sie hier aber falsch. Hier ist Weihnachtsmann. Das ist aus Amerika. Das kennen Sie nicht.
Aber ich will einen Weihnachtsmann.
Sie wollen einen Weihnachtsmann.
Ja, ich möchte...
Das ist Ihr gutes Recht.
Nicht so einen kleinen.
Liebe Frau.
Bitte stellen Sie mir jetzt mal... Haben Sie nicht was Sie unter der Ladentheke, irgendwas Besonderes?
Ja, ich habe was ganz Besonderes.
Ja?
Ich habe so einen Stribulaus.
Da lachen die Kinder.
Das ist was,
das
für
ist
euch.
Eine gute erste Reaktion.
Ja. Ich habe aber noch ganz was anderes.
Okay.
Ja. Ich habe, ich hätte eine Radiosendung über Weihnachten und über Weihnachtsmänner. Vielleicht kommt der eine oder andere Weihnachtsmann vor. Wollen Sie die mal anhören?
Kinder, was meint ihr? Wollen wir reinhören?
Nein.
Keine Widerrede. Jetzt
kriegt ihr aber gleich eine geschallert hier.
Das gehört hier zum guten Ton hier bei uns in
der dann macht
Weihnachtsmann.
Dann
macht
das Radio laut.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Cool Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Auf Radio Z. Es ist der Sonntag im Radio Z. Der vierte Sonntag im Monat. Sie wissen.
Eisbad. Hören Sie das?
Frau Meisendraht, ich bin mitten in etwas
Hören
drin.
Sie das? Es ist Zauberei.
Ich mach grad was.
Es ist die Startezeit.
Frau Meisendraht, das gehört hier nicht hin. Was?
Die Startezeit, Herr Eisenbart. Es hat Frau, die Turmuhr schlägt.
Frau Meisendraht, wir haben...
Die Engel singen im Chor und es ist ganz ruhig und vertraut.
Aber wir haben die Leute noch gar nicht begrüßt.
Die auf der Straße, nicht wahr? Der Glühwein in der Tasse. Alles deutet hin auf die...
Frau Meisendraht.
Auf die besinnliche, auf die ruhige Zeit des Festes,
ja,
des Geburtes,
Frau Meisendraht,
des Jesuses. Des
es muss jetzt
Jesu
langsam losgehen Geburt, mit der Sendung.
Richtige Deklinationen verwenden. Und ich habe auch schon ein bisschen was getrunken, aber das macht nichts. Da wird einem ganz warm ums Herz.
Das hätte ich jetzt nicht gemerkt, dass Sie schon...
Und wir freuen uns auf eine schöne Sendung.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen von Radio Z, es ist der vierte Sonntag im Monat und es ist 16 Uhr. Sie wissen, was das bedeutet. Frau Meisendraht dreht mal wieder durch. Bei Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart und heute, ich weiß, meine Kollegin hat sich sehr auf diesen Tag gefreut. Sie wollte schon immer eine Weihnachtssendung machen. Ja, schön, Frau Meisendraht. Das erhält meinen Tag und mein Gemüt. Wie Sie
Kindheitserinnerungen, wenn abends, nicht wahr, dann die Familie sitzt und die Gans noch im Magen und dann
ja.
Bescherung.
Schön. Sehr schön, wir haben es verstanden. Es ist jetzt Bescherung für Sie zu Hause, denn wir öffnen jetzt, wir haben ja für jede Sendung ein Kuvert mit den Texten drin und Accessoires, die das untermalen. Und Frau Meisendraht, ich bitte Sie jetzt, oder vielleicht jemand aus dem
Autorenkreis. Wir haben noch gar nicht den Dreh der Sendung erklärt, Herr Eisen.
Ja.
Der heute stattfindet. Wir haben eine Special Edition haben wir quasi gezimmert für Sie.
Ja.
Und wir wissen auch noch gar nicht, was passiert. Die Tür steht offen, nicht wahr? Ich mag zitieren, macht hoch die Tür, die Tore macht weit.
Sehr gut.
Das ist unser Motto heute und deswegen kann man heute hier reinlaufen in unser Studio und uns ein bisschen überraschen.
Ja, über die Schulter gucken. Allerdings, wenn Sie das jetzt hören bei Radio Z oder im Podcast, dann nicht zu Radio Z gehen. Es ist schon vorbei. Das ist, heute ist nämlich, wir zeichnen am Weihnachtswahnsinn von dem Radio Z nehmen wir das auf. Aber wenn Sie jetzt kommen wollen, zur Aufzeichnung.
So, also Weihnachten, das ist das Thema und vielleicht sollten wir auch gleich mal einen Text als erstes hören.
Zum öffnen Sie zuerst das Kuvert mit den Texten. So, schauen wir doch mal, reichen Sie mir doch mal vorsichtig. Geben Sie mir mal bitte hier, für Sie auch, für mich. So, da steht, ganz oben steht Andreas Tamm. Ist hier befindlich ein Andreas Tamm?
Anwesend.
Ah, das freut mich. Dann hören wir jetzt einen Text von Andreas Tamm über Weihnachten.
Ich habe hier jetzt Ostern.
Ostern?
Das
kann ja mal passieren, aber.
Ja, das kann passieren. Dann haben Sie auch einen Text über Weihnachten dabei, vielleicht.
Ich hätte jetzt nur Ostern.
Ja, gut.
Naja, also man muss ja auch. Es ist ja auch nicht gerade weit von Weihnachten nach
das
Ostern.
Das stimmt, ja.
Wenn man so als Autor in seiner Stube sitzt und dann schreibt und sich denkt, jetzt schreibe ich einen Weihnachtstext, da kommt schon mal ein Ostertext.
Kann den besten Autoren passieren, Herr Tamm. Lesen Sie bitte trotzdem Ihren Ostertext.
Die beige Hose meines Bruders. Mein Bruder trug diese beige Buntfaltenhose, die er ganz über den Bauch zog, sodass sie unten seine Knöchel frei ließ. Er trug sie zum Wandern. Ganz im Gegensatz zum Rest der Familie war mein Bruder hochgewachsen und schlank, sein Gesicht kantig und spitz an allen Stellen, die spitz sein können. Zur Buntfaltenhose hatte er, auch das wie immer, wie in jedem Jahr und an jedem Sonntag, ein weißes Hemd gewählt, darüber eine Weste, ebenfalls beige. Er passte nicht zu uns. Er passte auch nicht zu sich selbst. Er war zu alt, obwohl noch so jung. Er sprach, wie andere Aufsätze verfassen. Er lächelte immer und lachte nie laut. Und wie um den quälenden Umstand, dass er sich fremd fühlen musste inmitten dieser kleinen und pummeligen Familie, in ihren karierten Freizeithemden und ausgebeulten Jeans vergessen zu machen, wie um den Spalt zwischen sich und seinen Eltern zuzuspachteln, biederte er sich an. Sein Anbietern an unsere Eltern, die er behandelte, als wären sie andere Eltern, Eltern, die ebenfalls in dieser Hose und mit dieser Weste spazieren gehen würden, widerte mich an, einerseits. Andererseits, und das hätte ich vielleicht von vornherein dazu sagen müssen, war ich 10, 11 oder 12 Jahre alt und gern bereit, die Vorzüge dieser Anbieterei zu genießen, denn das bedeutete Schokolade. Wenn ich heute darüber nachdenke, glaube ich sogar, mein Bruder war in den Vor-Osterwochen in diesen Jahren höchst selbst und fröhlich zum Laden marschiert, um die Schokoladeneier für den Ostersonntag zu besorgen. Er marschierte und besorgte, um meinen Eltern zu signalisieren, das Verstecken der Eier ist eine Aufgabe, die ich euch gerne abnehmen will, denn mir liegt der Osterspaß der ganzen Familie, insbesondere der unseres Kleinen, sehr am Herzen. Man muss sich meine Eltern diesbezüglich achselzuckend vorstellen, wie sie an dem riesigen Wirtshaustisch in unserer Küche sitzen, der ihnen bis dicht unter die Kinne reicht. Sie sitzen und heben und senken die in kleinkariertes und atmungsaktives Material gehüllten Schultern. Im Hintergrund läuft Hausmusik im Radio, der wollen sie eigentlich in Ruhe lauschen können. Einmal in Ruhe der Hausmusik lauschen, das wär's, denn das gibt's heutzutage ja nur noch so selten. Und aus schaumumkränzten Lippen fallen meinem Vater ein paar müde, zusammengeklaubte Worte. So, ist schon wieder Ostern. Das Bemerkenswerte an dieser Hose war nicht etwa die schier unendliche Länge ihrer Beine, das waren beigefarbene Landebahnen, sondern der Umstand, dass mein Bruder sie zum Wandern trug, sie danach aber ebenso sauber zurück in seinen Kleiderschrank faltete, ebenso sauber, wie er sie am Morgen herausgezogen hatte. Mein Bruder war im Laufe des Nachmittags natürlich nicht müde geworden, süffisant lächelnd zu wiederholen, dass Wandern in diesem Fall ja vielleicht nicht ganz das richtige Wort und Spazieren könne man wohl sagen, allenfalls. Er kicherte und lachte leise und pfiff sogleich ein Lied. Wir drei, die anderen pummeligen, kleinen, schleppten uns ihm hinterher, wie er mit langen, beigefarbenen Beinen unaufhörlich plappernd voranschritt, wie er Pfützen und kleinere Tümpel elegant übersprang, tänzelnd den Blindschleichen auswich und mit langen Armen und ohne seinen Schritt zu verlangsamen nach Äpfeln und Erdbeeren griff. Wir drei, die Familie, die hier eigentlich fehl am Platz war, gar nicht mal umgekehrt, trotteten dem Lange nach, weil er glaubte, dass ich das so gehöre, wenn man Eltern hat und einen Bruder. Wir waren müde und beschmutzt, die ausgebeulten Jeans bis zum Knie in Schlamm getaucht, die Münder verschmiert von Schokolade, und sicher sehnten meine Eltern sich nach einem überschäumenden Krug voll dunklem Landbier, so wie ich mich nach dem Fernseher sehnte. Und manchmal bückten wir uns ächzend hinab zu einem Moos oder einem kleinen Laubhaufen, weil wir darin etwas glitzern gesehen hatten. Hier hatte der Vorauseilende ein in dünne Knisterfolie gehülltes Schokoladenei deponiert. Nie gelang es uns, ihn dabei zu beobachten. Wir wussten, es würde geschehen. Wir wussten auch, dass er es um meinetwegen tat. Dennoch halfen mir unsere Eltern bei der Suche, worum ich sie nie hatte bitten müssen. Und natürlich glaubte niemand hier an den Osterhasen, der ja auch gar keine Sache ist, an die irgendjemand wirklich glauben würde, so wie andererseits an das Christkind. Aber dass mein Bruder dahinter steckte, hinter den deponierten Eiern, wie in jedem Jahr, das konnte ihm niemand nachweisen und das freute ihn und mit so Unschuld verstellter Grimasse sagte er, »Ach, wo kommen denn die Eier her? Wie nett! Da habe ich mich doch nicht getäuscht, als ich meinte, vorhin den Osterhasen hoppeln zu sehen.« Es war unwürdig und widerlich. Ich wollte hier nicht sein, klar war aber, dass niemand den anderen allein lassen konnte. Ich wollte mir nicht ansehen, wie er stolzierte, die Schokolade aber wollte ich schon. Der Bruder kaufte Qualität, darauf konnte man sich verlassen, zart schmelzende süße Masse, die ich am Gaumen zerdrückte, knuspernder Krokant in meine Backenzähne zermalten. Am Ende wusste ich nicht mehr, ob mir wegen des Stolzierens, wegen des in der Buntfaltenhose steinhart hin und her schwingenden Hinterns oder wegen der 700 Mikrodosen Schokolade so übel war. War mir immer übel gewesen? Ohne dass ich während dieser tatsächlich stundenlangen Ausflüge eine Armbanduhr getragen oder ein Handy einstecken gehabt hätte, wusste ich immer, wie weit der Tag fortgeschritten war. Das heißt, die Uhrzeit aus Ziffern hätte ich nicht präzise nennen können, wohl aber die Fernsehsendung, die jetzt anliefe, die ich jetzt hätte sehen können, wäre ich nicht an dieses familiäre Naschritual gebunden. Das verriet mir meine innere Uhr. Ein leichtes Ziehen in der Brust, wenn Pokémon begann, gefolgt vom aufgeregten Flattern des Herzens, das Digimon bedeutete, diesen herrlichen Abklatsch. eine stabile Präsenz des Steißbeins, wenn Detektiv Conan anfing zu ermitteln, und eine fast hysterische Weigerung in den Haarspitzen, mit der Sailor Moon sich ankündigte, mutige Kriegerin Usagi, mit dir durfte ich, ein Junge, nur heimlich fiebern und nie, wenn andere Jungsfreunde zu Besuch waren, so waren damals die Zeiten. Mit Sailor Moon fieberte jeder heimlich und für sich, ein wohlgehütetes Geheimnis, das sich nur als Geheimnis nicht zum Anschlag auf die noch so fragile Männlichkeit auswachsen konnte. Fast schwindelig wurde mir, als es Zeit wurde, umzuschalten, beziehungsweise Zeit würde, wäre ich zu Hause gewesen. Ich fiel taumelnd etwas hinter meine Eltern zurück und sehnte mich nach Captain Baloos pelzig warmer Pranke und dem eisigen Wind, der den Gargoyles um die steinernen Nasen weht. Ein pünktlich pulsierendes Gehirn bedeutete nichts anderes, als dass ich nun, wegen des immer noch eisern stolzierenden und eierversteckenden, auch den Kopfsprung in den Wahnsinn von Roccos modernes Leben und der Tex Avery Show verpasst hatte. Ich hyperventilierte heimlich. Es spielte aber auch keine Rolle. Es brachte nichts, sich diese schmerzhaft bunten Freunde zu imaginieren. Eine echte Nähe konnte ich in meiner Vorstellung nicht herstellen. Ich befand mich im Wald. Der Winter war noch nicht wirklich vorbei. An manchen Stellen lag noch Schnee, es nieselte graues Wasser auf unsere Jeans, die sich vollsogen und langsam an unseren plumpen Hüften hinabrutschten. Erdbeeren wuchsen immer nur dort, wo mein Bruder fröhlich ausschritt. In diesem Zustand hätte ich alles geguckt, selbst das debile Theater der absolut unsympathischen Puppen aus der Sesamstraße, bloß nicht und niemals Blinky Bill, den komplett verblödeten Koala in seiner roten Latzhose. Dann lieber wandern mit der Familie, als diese Tortur, aber das musste mein Bruder freilich nicht wissen. Mein Bruder ahnte von all den in mir tobenden Kämpfen ohnehin nichts. Je langsamer seine Familie trottete, desto agiler umkreiste er uns wie ein folgsamer Hund, war mal hier, mal dort, grüßte von einer kleinen Brücke und blinzelte neckisch durch wundersame Astlöcher. Fortwährend plauderte er Durchhalteparolen vor sich hin. Nun haben wir es bald geschafft, ein letzter Anstieg noch, und lobte abwechselnd die Route, die er selbst ausgesucht hatte. Ach, was für ein Anblick, nein, diese Landschaft, wozu in die Ferne schweifen, und so weiter. Ich spielte derweil mit dem Gedanken, wie es mir gelingen könnte, ihm diese Hurensohn-Hose einzusauen. Ich wollte mit Anlauf in Pfützen springen und mit Kröten nach ihm werfen, aber nichts traute ich mich, nichts gelang, die Hose war geschützt. Am Ende fanden wir uns in einer Gastwirtschaft ein, deren Tisch meinen Eltern wie der zu Hause bis unter die Kinne reichten. Wir stapelten diverse mit Käse überbackene Schnitzel auf die Schokomasse, die bereits am Magenboden schwamm. Mein Bruder aß Salat. Meine Eltern tauchten ihre Nasen tief in die Bierkrüge und waren auf einmal doch froh und ganz rot in den Gesichtern. Aus schaumglitzernden Lippen fiel meinem Vater so ein Satz wie: »Na, haben wir das auch wieder geschafft?« Und alle nickten zustimmend, als wäre das die Weltformel. Wenn ich heute an dieses Spektakel zurückdenke, wird mir vieles klar. Die Warnsignale, die wir nicht erkannt haben, die wir gar nicht erkennen konnten, der Wahn, dem dieser junge Mann schon damals erlegen war, ohne dass irgendjemand darunter hätte leiden müssen, diese Welt aus Pappkameraden und Ideen, die er sich zusammengebaut hatte, die vielen immer schon alten Sätze und Erkenntnisse, die er ununterbrochen von sich gab, als wäre er viele und würde sich zuhören. An irgendeinem Sonntag im Frühjahr im Wald, und ich weiß nicht einmal mehr, wie alt ich dann war, ist mein Bruder zum letzten Mal ausreichend bei sich gewesen, um die Eier zu kaufen, die Route im Wanderführer auszusuchen, die Reservierung im Gasthaus vorzunehmen, die Hose aus dem Schrank zu falten. Und das war dann dieses berühmte eine letzte Mal, das man begeht, ohne dabei zu wissen, dass es das letzte Mal ist. Das letzte Mal, bevor sich sein Bewusstsein flüchtete und uns zu dritt und alleine ließ, und endlich hätte sich niemand mehr fehl am Platz fühlen müssen, und alle taten es.
Oh, hier gibt's Applaus, sehr gut.
Applaus, das macht das alles viel schöner, denn wir sind gerade nicht bei Ostern, wir sind bei Weihnachten.
Ja, es war trotzdem ein sehr guter Text, es
ging
um Ostern. Ah, herzlich willkommen, kommen Sie doch herein.
Perfekte Zeit.
Nehmen Sie sich einen Stuhl oder Sie können auch stehen bleiben.
Zeit für uns, solange hier umgebaut wird, und vielleicht sollten wir die Türe doch dann zumachen, wenn gelesen wird, ich weiß nicht. Oder ist das ja, ganz schön? Wie war das so als Autor zum Lesen mit Büro im Hintergrund?
Bisschen Angst im Nacken.
Ja, ja. Es ist natürlich, sonst zahlt man viel Geld für diese Soundarchive, nicht wahr? Wo dann irgendwie 2 Stunden lang Bürogeräusche zum Drunterlegen, nicht wahr? Wir im Radiogeschäft kennen uns da aus.
Ja.
Hier haben wir es ganz umsonst, man muss nur die Türe öffnen.
Ja.
Ein Zauber ist das.
Jetzt habe ich aber eine Frage, kann man das dann wieder rausrechnen vielleicht, wenn man jetzt das als...
Wenn Sie denselben Ton nochmal erzeugen, also dieselben Bürogeräusche mit
ja.
dem mit
wenn den das Türklingen. Christkind nochmal so scheußlich hustet vielleicht... Das müssen wir aber nachher nochmal speziell aufnehmen.
Gut, aber lassen Sie uns doch jetzt noch ein bisschen versinken in den Weihnachts...
Genau, geben Sie mir nochmal das Kuvert, dann kann ich mich auch schon mal umgucken, was da noch für Texte drin sind.
So, ja. Sie wissen ja, ich glaube, wir sollten gar nicht so viel, wir sollten gar nicht so viel Worte verlieren. Weihnachten, das Fest der Liebe, nicht wahr? Das Fest, wie ich schon vorhin sagte, die Startezeit... Im Jahre 1659 wurde in Massachusetts Weihnachten verboten. Wussten Sie das?
Das wusste ich nicht.
Weil nämlich die Puritaner das nicht gut fanden, weil es nicht in der Bibel drin steht, so ungefähr war die Begründung. Ist das nicht...
Aber haben die...
Die Puritaner...
Haben die Ostern gefeiert, zum Beispiel?
Ich gehe davon aus.
Ich glaube, dann hätten die eine wahre Freude jetzt heute, weil wir haben ja schon einen Text über Ostern gehört.
Eisenbart?
Nee, ich weiß nicht genau.
Was haben Sie denn da überhaupt dabei?
Sind ja,
das
hier.
Steine?
Das sind keine. Hier, das sind.
Sie haben Eier dabei?
Das sind Eier. In dem Umschlag.
Das ist eine Katastrophe! Wir haben jetzt hier Leute eingeladen. Ich habe hier mein ganzes Pad hier, Weihnachtslieder, Weihnachten im Zeichen der Zeit, im Wandel der Zeit, O Tannenbaum,
ja.
Stress, Kritik, Rauhnächte habe ich vorbereitet mit der wilden Jagd, die Saturnalien,
ja.
Alles habe ich vorbereitet. Und Sie torpedieren jetzt hier unser Sendekonzept, oder was?
Nein, ich gar nicht. Wir hören den Text von Leo.
Es werden immer mehr Leute auch.
Ja.
Die Peinlichkeit vergrößert sich ja. Eisenbart, Sie müssen jetzt mal...
Wir hören schnell einen Text von Leo Fischer. Hier, bitteschön.
Leo Fischer?
Ja, also eigenartig Ostern. Also wir haben da immer... Naja, wie das halt damals so üblich war. Ja, wir haben uns nicht viel gedacht. Es ist ja ursprünglich auch ein heimischer Brauch. Und dann ging das eben so. Vonstatten, wie man so sagte. Das ist ja lustig, da haben die Christen, das ist teilweise gar nicht bekannt mehr auch, ganz viele christliche Bräuche sind ursprünglich pure Gewalt. Und dann ist dann irgendwann einfach noch die Bedeutung dazu. Naja, heute wissen wir es anders. Also einfach genommen und dann ganz tief in die Farbe hineingehalten, bis irgendwann dann ja auch keine Luftblasen mehr aufgestiegen sind teilweise. Das hat uns niemand gesagt, dass es das, nee. Naja, und es war ja auch schön. Es gab Geschenke und die Oma hat auch immer. Ja, so nämlich. Oft gab es etwas zu essen und so. Das ist schon auch prägend auch. Und es hat ja auch oft die Richtigen erwischt. Es geht ja um Tod und Wiedererstarben. Das ist ja auch universal so uralt als Thema so. Da gibt es Klaviermusik dazu. Also zum Tod. Heute haben ja viele Angst vorm Tod. Wir haben den damals... Nee, also für uns war das da und auch gemacht. Ja, und wenn wir dann neben den riesigen Farbbottichen waren und es hat ja auch viel gespritzt auch und anstrengend war es auch. Aber dann, wir hatten ja auch ganz rote Backen auch und haben geschwitzt auch. Aber das war ja auch. Ja, und dann oft noch, naja, man war da schnell zur Hand, zu zweit, zu dritt, in die Büsche. Und einander umeinander, weil ja auch alles so aufregend war. Auch heute würde ich natürlich nie, aber klar, naja, es muss ja nicht immer. Also so, manchmal frage ich mich schon,
So, das war ein Text von Leo Fischer und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was ich hier für ein Kuvert. Hier steht vorne steht drauf.
Kulturhauptstadtbewerbung steht da nämlich drauf.
Da steht 12/19. Weihnachten.
Ja, ist ja eh schon alles egal, wenn wir jetzt Ostern machen.
Ja, dann können wir nicht einfach Ostern. Ich mal eine Frage an die anwesenden Autoren. Können wir mal ein Handzeichen haben für. Wer hat Weihnachten vorbereitet? Hände hoch. Einer. Und wer hat Ostern vorbereitet? Alle anderen. Dann müssen wir jetzt wohl oder übel Ostern machen, Frau Meisendraht. Mir tut es leid, Sie haben sich so auf die Weihnachtssendung gefreut.
Ich saß heute im Zug, nicht wahr? Ich war auf einer Konferenz in Frankfurt war ich gewesen, nämlich,
ja,
wo es nämlich darum ging,
um Weihnachten.
Hausmusik. Nicht wahr? Hausmusik im Zeichen der Zeit. Da hätte ich jetzt schön über die Saturnalien nämlich in Rom sprechen
können. Das tut mir leid.
Was die da gesungen haben.
Ich habe den falschen. Und,
okay, aber wir müssen jetzt mal. Wir müssen die Karre jetzt aus.
Sie müssen besser ins Mikrofon reden vor allem.
Ja, aber ich will doch Sie anschauen. Und
dann können Sie mich nicht anschauen.
Also, was wissen Sie denn über Ostern, Herr Eisenbart?
Das ist jetzt.
Sie haben das doch studiert.
Ich habe Ostern studiert. Ich habe meinen Master in Ostern gemacht.
Strengen Sie sich doch mal an, Herr Eisenbart, bitte.
Also Ostern, das ist das wichtigste Fest im römisch-katholischen Jahreskreis. Es ist vorher, isst man keine Eier und dann isst man Eier. Weil man soll sich auf die Eier freuen können, wenn der liebe Gott aufsteht. Und an Weihnachten, ich finde es nicht gut, wie hier gelacht wird, wenn ich meine Expertise hier zum Besten. Also Ostern, man das Ei als Bild für das Leben, vorher ist es unbelebt, dann kommt aber ein kleines Schnäbelchen und macht das Ei kaputt, aber von innen. Wie der Jesus in der Bibel. Oh. Der Jesus war ja auch in dem Stein, in dem Steingrab, im Felsgrab und hat von innen mit seinem Schnabel den Stein weggerollt.
Bei Ostern,
war das nicht so?
Da geht's um Fruchtbarkeit, da geht's um.
Ja, sag ich doch.
Ja, das ganze Programm von hinten, von vorne und so weiter. Der Hase als Symbol der Fruchtbarkeit.
Ja.
Ostara.
Also quasi wie, woher wissen Sie das jetzt?
Ja, ich hab doch Philanthropie studiert.
Ach so. Sie müssen trotzdem ins Mikro reden.
Ja, ich rede ja schon lauter.
Das letzte Mal waren Sie sehr leise.
Ich hab mich so gefreut auf diese Sendung.
Das tut mir leid.
Engel.
Frau Meisendraht, es tut mir wirklich leid. Wir hören vielleicht, um Sie zu besänftigen, einen Text von Nicola Hagedorn. Kann den jemand vorlesen? Er konnte leider nicht kommen, er ist verhindert. Ja, da hinten nickt jemand. Lugauer.
Da erzählt mir doch die bis dato vollkommen unbekannte DM-Kassiererin gerade folgende Geschichte. Ich sollte neulich meinem 6-jährigen Sohn eine Ostergeschichte erzählen und da habe ich dann irgendwas mit Jesus erzählt, der den Kindern sagt, dass nach dem Tod noch nicht Ende ist und so. Und da fragte der Kleine nach der Geschichte, ob man dann also nach dem Tod im zweiten Level ist.
Vielen Dank, das war Nikolai Hagedorn.
Was machen wir denn jetzt? Könnte Ihnen was erzählen. Ich habe mich auf diesem Kongress, auf dem ich war, unter anderem zusammen mit der Frau Hunke.
Ah, ja. Ja, wie geht's ihr denn?
Gut, sie hat nur was am Unterschenkel, eine nässende Wunde.
Ach nein.
Aber das ist nicht so schlimm.
Erna Hunke, die bekannte Radiomoderatorin.
Jedenfalls kann ich Ihnen, Workshop. Vielleicht können wir den Liederkreis ja so schließen. Es gibt nämlich das Lied O du Fröhliche, das kennen Sie bestimmt.
Ja, kenne ich.
So, das war ursprünglich gedacht als Lied fürs ganze Jahr. So als Evergreens.
Quasi. Wirklich?
Ja. Nicht wahr? Der Texter hat sich folgende Zeilen ausgedacht. Oder fröhliche oder selige Gnadenbringende Weihnachtszeit, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich Christenheit. Oder fröhliche oder selige Gnadenbringende Osterzeit. Ja. Weit liegt die Banden, Christ ist erstanden, freue dich Christenheit. Oder fröhliche oder selige Gnadenbringende Pfingstenzeit, Christ unser Meister, heilige Geister, freue dich du Christenheit. Also so ist der Ursprung dieses Liedes ursprünglich und man hat es dann später gekürzt. Nicht wahr?
Ja.
Ein Hutverkäufer, der hat mit Feodoras gehandelt in Leipzig. Seine Kinder, seine kleinen Kinder auf den Markt geschickt, die haben das dann gesungen.
Die hat er verkauft am Markt.
Die hat er dann dann am Markt zusammen mit den Hüten gesungen. Dann haben die Hüte, dann kam der Pfarrer und hat sie in die Kirche gesteckt. Und da mussten sie dann die erste Strophe in Endlosschleife singen, bis der Gottesdienst vorbei war. Und so ist dieses Lied entstanden. Eigentlich eine grausame Geschichte von Krieg und Hass auch.
Das nennt sich auch Audiofolter, ne? Chinesische Audiofolter. Richtig. Da wird tausendmal dieselbe Strophe
von Kindern.
Von der deutschen von den Weihnachtszeit.
Das war die Ursprungsgeschichte von Odo.
Von der chinesischen Audiofolter.
Wenn wir schon bei Weihnachtslieder sind, ich habe mit Frau Hunke zusammen auch sehr gestaunt, als ich den Ursprung von dem Lied O Tannenbaum gehört habe.
Ja.
Soll ich Ihnen mal singen, wie das Lied ursprünglich ging?
Wollen wir dazwischen einen Text hören?
Okay, dann machen wir das mit ein bisschen Spannung erzeugen, aber es ist eine herzzerreißende Geschichte, das sage ich Ihnen jetzt.
Na gut, dann kommt hier ein Text von Daphne Elfenbein. Das war ein Text von Daphne Elfenbein. Ich
habe das Signal vergessen.
Ach so.
O Stern, O Stern von Bethlehem, weißt du, worauf du scheinst? Schon Ostern wird dein Kindlein gehen, ist's drum, dass du so weinst? O Stern, dass hinter dunklen Wolken der Julmond regnet vor sich hin. Ostern wird dein Blut gemolken vom guten Hirten. Ob das Sinn macht, O Stern, am Himmelszelt, wo sie vor Wiki-Weisheit schwitzen, Hinz und Kunst sich für Messias hält, Ostern verspricht man, still zu sitzen. Sieh, O Stern, wie sie einander foltern, unter Kollegen, Brüdern, Bösewichten. Ostern zahlen wir's ihnen heim, der Heiland wird's schon wieder richten. O Stern der Hoffnung, nur kurze Zeit hat dein Kindlein lieb geflötet. Ostern siegt schon wieder die Sachlichkeit. Wie geil es sich Karfreitags tötet. Alle Jahre wieder siegt, O Stern, die Amtsgewalt über die Liebe. Ostern kreuzigt man fromm und gern. Zu Jul gibt's gleich den Tod in die Wiege.
Das war ein Text von Daphne Elfenbein. Danke, Frau Meisendrath, für den schönen Trenner mit der Posaune.
So, jetzt, ich habe das nämlich hier. O Tannenbaum, O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter? Du grünst dich nur zur Sommerzeit.
Schön.
Dann auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter? Und jetzt geht's los. Jetzt wird's nämlich spannend, der Text.
Ja.
Das kennt man noch. Das ist der alte Kaffee, die alten Kamellen vom Dings. Und jetzt kommt: O Mägdelein, O Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte? Du schwurst mir treu in meinem Glück. Nun arm ich bin, du gehst zurück. O Mägdelein, O Mägdelein,
schön,
wie falsch ist dein Gemüte? Und dann geht's weiter. O Nachtigall, O Nachtigall, nahmst du dir zum Exempel. Sie bleibt so lang, der Sommer lacht. Im Herbst ist sie von dannen Macht.
O
Nachtigall, O Nachtigall, nahmst du dir zum Exempel. Der Bach im Tal, ist der einer Falschheit Spiegel. Er strömt allein, wenn Regen fließt.
Möchte jemand bei Tür erbald
den Quell verschließt. Der Bach im Tal, ist deiner Falschheit Spiegel. Es geht um Liebe, es geht um enttäuschte Liebe, nämlich eigentlich in diesem Lied.
Ja, und jetzt?
Dieser O Tannenbaum, das singt man immer mit Grün sind deine Blätter und eigentlich geht es um Hass, eigentlich Liebe und Hass. Wie in einem guten Weihnachtslied eben.
Ja, das freut mich, Frau Meisendrath, dass Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind. Ich möchte gerne einen Text hören jetzt.
Schon wieder?
Bevor Sie wieder zu singen anfangen.
Will vielleicht Matt Bukowski als Freiwilliger?
Ja.
Schön.
Peinlich wäre es mir, einen Bekannten zu fragen. Nur noch wenige Tage bis Ostern. Ich hatte bereits ein 6er-Pack Ü-Eier gekauft. Sie schauten mich vom Tisch aus an und es kam mir so vor, als würden sie meine Lage belustigend finden. Der ist 33 und will noch Ostereier suchen. Der kennt niemanden, der uns für ihn verstecken will. Voll der Versager. Ich steckte mir Kopfhörer in meine Ohren und stellte die Geräuschunterdrückung an. Dämliche Eier, kennen mich doch gar nicht. Ich wollte nur Ostereier suchen, wie ich es als Kind getan hatte. Karfreitag war ich so frustriert, dass ich im Supermarkt neben einer Dose Bratheringe zwei Flaschen Wodka aufs Band legte. Die Kassiererin wünschte mir frohe Ostern. Für sie vielleicht, dachte ich mir, sagte jedoch nichts und packte die Waren schnell ein. Eine schöne Scheiße. Zu Hause verhöhnten mich die Überraschungseier wieder. Versager, Versager, Versager. Ich nahm die Packung und steckte sie in den Schrank. Elendige Dreckseier, ihr habt doch keine Ahnung, dachte ich mir, während ich das erste Glas Wodka auffüllte. Dann startete ich die Passion Christi auf Netflix. Eine Wodkaflasche leistete mir Gesellschaft vor dem Schirm, die andere wartete im Kühlschrank auf mich. Nach dem dritten Glas fühlte ich mich etwas besser und hatte Lust rauszugehen. Ich schrieb einen Bekannten an und verabredete mich mit ihm in einer Bar. Während ich auf ihn wartete, trank ich schon mal ein Bier. Die Stimmung musste aufrecht gehalten werden. Als ich am nächsten Tag voll bekleidet, inklusive Schuhen, auf dem Boden liegend in meiner Wohnung aufwachte, wusste ich nicht mehr, wie ich nach Hause kam oder was sonst in der letzten Nacht passiert war. Ich fühlte mich grauenhaft. Nach 3 bis 4 Gläsern Wasser war es Zeit für ein Katerfrühstück. Ich hatte doch noch Brathering von gestern. Auf der Suche nach der Dose fand ich die Ü-Eierschachtel. Sie war leer. Hatte ich die Eier gegessen? Ich schaute mich um, fand den Fisch und 2 leere Wodkaflaschen. Keine Spur von diesen gelben Plastikbehältern oder diesen Plastikfiguren und so weiter. Die Ü-Eier waren einfach verschwunden. Ich machte mich über den Hering her. Den Rest des Tages verbrachte ich abschnittsweise im Bett, in der Küche beim Wasserhahn und auf dem Klo. Nach einer schlecht geschlafenen Nacht kam der Ostersonntag. Frisch aus der Dusche griff ich in den Kleiderschrank und wühlte nach einer Unterhose. Dabei fühlte ich plötzlich etwas Ovales. Ich zog es heraus und siehe da, ein Überraschungsei. Ein Flashback im Gehirn. Ich, wie ich im Vollrausch auf die geniale Idee komme, Ostereier zu verstecken. Gute Arbeit, betrunkenes Selbst. 1 von 6 habe ich schon. Was für ein Spaß. Nach und nach fand ich die anderen und sammelte meine Trophäen auf dem Tisch. 1 in der Abstellkammer hinter den Staubsaugerbeuteln, 1 im Nescafé-Glas, 1 in den Winterstiefeln im Flur. Na, was sagt ihr jetzt, Eier? Sie jubelten mir zu. Du bist der Größte. Echt stark. Was für ein geiler Typ. Das 5. fand ich unter dem Bett. Dann vergingen Minuten, die zu Stunden wurden. Das 6. Ei wollte nicht auftauchen. Die anderen 5 fingen an, immer mehr zu kichern, desto mehr Zeit verging. In meiner Bude sah es aus wie nach einer Hausdurchsuchung. Irgendwann brach ich erschöpft zusammen inmitten von den auf dem Boden verteilten Gegenständen. Das war das schönste Ostern seit langem. Seit meiner frühen Kindheit wahrscheinlich. Die Überraschungen aus den Eiern stellte ich auf das leergefegte Bücherregal über dem Bett. Jede Nacht ruft von da oben der kleine Plastikzwerg herunter. Na, wo ist das 6. Ei? Und das zusammengebastelte Auto hupt daraufhin schallend. Spätestens dann, wenn der Plastikhelikopter hämisch den Propeller rotieren lässt, steige ich wieder aus dem Bett und setze meine Suche fort. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe im Leben. Viele suchen ihr Leben lang nach ihr. Ich hatte meine gefunden.
Das war doch jetzt. Die haben ja Pipi in den Augen.
Halt. Ja, da hätte ich gern geholfen. Ich hab mich so mitgefreut mit dem Protagonist dieser Geschichte. Vielen Dank für diesen Text, Herr Barkowski.
So, also jetzt Ostern. Jetzt bin ich, sind wir, glaube ich, langsam wieder auf dem Dampfer, nicht wahr?
Ja.
Wir erinnern uns zurück. Was waren denn bei Ihnen, Herr Eisenbart, die Ostertraditionen im Hause? Sie,
ja.
Sie sind ja ein Kriegskind quasi.
Ja.
Was hat man denn bei Ihnen zu Ostern gegessen?
Sand. Aber ganz feinen Sand. Weil sonst gab es immer nur den groben und manchmal auch Kies. Aber an Ostern, da hat die Frau Mutter, die wir immer siezen mussten natürlich, sie Frau Mutter, könnte ich noch eine Kelle Sand haben zum Beispiel. Da hat man immer, da wurde ein großes Bankett veranstaltet. Wir hatten ja nichts. Es war ja noch Krieg, noch nicht mal Krieg. Das war vor dem Krieg sogar, da hatten wir ja nichts vom vorherigen Krieg. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Das war eine schwere Kindheit, die ich hatte in Riga, in Deutschland. Und das war aber sehr schön. Wir haben dann auch Steine gesucht und die hatte vorher der Hase versteckt.
Ich dachte schon, haben Sie die auch versteckt?
Die Steine? Die waren
angemalt.
Ja, angemalt, ausgeblasen, angemalt und dann versteckt.
Mit diesen fischigen Fischfarben, die man dann so in das kochende Wasser kippt.
Ja, richtig.
Und dann tut man die Steine tut man da reinwerfen und dann hat man die Finger gefärbt.
Ja, mit Fingerfarben haben wir die Steine bemalt. Also meine Eltern, der Osterhase. In unserer Mythologie.
Ach so, ja.
Das haben die Eltern natürlich selbst gemacht.
Wo kommt der Hase her? Was ist der Hase, also kulturgeschichtlich, eine kleine Kulturgeschichte des Hasens? Wo kommt der her?
Ja,
Als Spezialist müssten Sie das doch wissen.
Ja, ich habe studiert, Hasen. Habe ich lange studiert in meiner Kindheit.
Ja, dann erzählen Sie doch mal dem Publikum, was es damit aussieht.
Die kamen meistens aus, wo man sie nicht erwartet hat. Es kamen die hergewetzt. Und da musste man schnell hinterher, dass man einen erwischt. Und dann aber, dann musste man aber sehr schnell und sehr sorgfältig mit dem Hasen umgehen.
Ja, weil
sind
ja schreckhafte Tiere, nicht wahr?
Ja, dass die
verkriechen sich dann.
Ja, dass Beispiel die Knochen nicht brechen, aber dass der Hase trotzdem stehen bleibt. Das war sehr schwierig zum Teil, aber man musste da sehr, sehr schnell sein.
Aber das hat ja mit Kulturgeschichte jetzt nur
das stimmt. Ja, nein, also, Studium.
Ja, aber was ist die Kultur, oder was ist die Kulturgeschichte des Hasen? Wie kam der in unsere Mythologie hinein? Es muss ja einen Grund geben. Es gibt ja auch den Hasen im Mond zum Beispiel. Jetzt mal nur, wenn man an den Sternenhimmel blickt, Sternbild Hase, nicht wahr? Das ist hinterm Wagen links. Im Mond der Hase, wo kommt das alles her? Es muss doch einen Ursprungsmythos geben. Weiß das vielleicht jemand im Publikum? Nein, es wird am Handy gespielt. Ja,
das habe ich mir wieder gedacht. Der Herr Luger, ich sage den Namen nicht, aber ich gucke hin. Warten Sie mal. Jetzt, bitte.
Ich habe nachgeschaut und Energieunternehmen in Nürnberg. Das ist ja auch schon ganz, es geht ja auch schon ganz datiert zurück bis in die Sandsteinzeit.
Ja.
Und da ist oben an der Burg auch ein Denkmal.
Ja, mit dem Hasen.
Genau, der Osterhasen-Denkmal Nürnberg.
Ja. Das ist errichtet worden aufgrund der Dürer, dem wurde das Leben wahrscheinlich gerettet von einem Hasen. Deswegen hat man für die Kulturhauptstadt hat man sich gedacht, was haben wir, einen Dürer haben wir. Der hat sein wahrscheinlich
genau,
ein Hasen.
Sind diese Hände, diese gefalteten Hände, und da hat die haben ja diesen Hasen ausgebrütet.
Ja.
Also der war da ganz, das war praktisch, das waren die Zieheltern
dieses
Hasens, waren die gefalteten, die betenden Hände.
Ja.
Die gefalteten, sondern
die betenden Hände. Ja,
und was sie nicht wissen, ist, wenn man diese Hände von Dürer, nicht wahr? Wenn man die mit einer Taschenlampe anleuchtet, dann entsteht an der Wand ein Hase. Das wissen die wenigen, das ist Renaissance, das ist an amorphes Malen, nicht wahr?
Aha.
Da wird ein Code, nicht Da Vinci-Code, sondern der Dürer-Code geknackt, wenn sie das ins Licht halten.
Genau, und diese gefalteten Hände, die Kunstgeschichte hat die dann geöffnet.
Aha.
Wo dieser Hase gewissermaßen groß, ausgebrütet wurde. Und da, also die Hände, die haben dann so Male, hatten die dann.
Male.
Man wusste nicht, wo die herkommen, aber das waren eindeutig.
Das waren Malerhände.
Diese Jesus, Malerhände, genau.
Toll.
Genau.
Der Herr Luger war
das der. Das ist nämlich die halbe Wahrheit, dass Jesus nur Zimmermann war, sondern er war nämlich Zimmermann und Maler.
Maler auch.
Genau.
Ja.
Das ist ja toll. Ja, Mensch, sehen Sie das? Dann schneiden Sie sich bitte jetzt mal eine Scheibe ab.
Ja,
und mal ein bisschen mehr Substanz, Frau Meisendraht,
ja? Ich habe ja Weihnachten vorbereitet. Woher soll ich jetzt wissen, dass Sie über Hasen reden wollen, Frau? Hier kommt ein Text von Robert Alan.
Ist das ein eingespielter
Text.
Dann darf ich ja nochmal, aber jetzt
machen Sie mal einen Trenner. Vielen Dank.
Die Katze lag hinter dem Werkzeugschuppen meines Opas. Eines ihrer Augen war mit Blut gefüllt und der hintere Teil ihres Körpers war komplett zerdrückt. Der Mund stand offen. Kaum zu glauben, dass ich dieses tote, verformte Ding gestern noch gestreichelt und geschmust habe. Ein paar Fliegen liefen schon in der Sonne über das verklebte Fell. »Robert, da ist nichts. Du bist völlig falsch«, rief meine Mom von der Hollywood-Schaukel. Es war ein schöner Tag. Ich wollte, dass er schön bleibt. Also suchte ich weiter mein Osternest.
Das war ein Text von Robert Alan. Wir grüßen ihn recht herzlich.
Hasige Grüße. Dahin.
Er hat einen nicht so schönen Text über Ostern geschrieben, wo es um tote Katzen geht. Wenn er bitte das nächste Mal was schickt, was nicht so gruselig ist.
Gut, aber damit erschöpft sich ja eigentlich auch schon alles, was man über Ostern...
Ja.
Gibt es Literatur, Osterliteratur? Gibt es da vielleicht so ein Oster-Carol von Dickens oder
von,
sowas?
Von Goethe.
Von Goethe. Hat Goethe Ostern gefeiert?
Ich weiß zumindest, er war mal in Italien. Goethe,
ja?
In Italien. Ja. Er reiste nach Italien.
Dürer auch.
Und da gibt es auch Hasen. Da werden die sogar sehr gerne gegessen. Vielleicht hat er mal ein... Weiß nicht, was das mit Ostern jetzt zu tun haben soll, Frau Meisendraht, was der in Italien gemacht hat.
Wollen wir vielleicht mal ein Lied singen?
Wir könnten mal ein Lied singen.
Wir haben den Song im Ganzen natürlich wie jedes Mal dabei. Und wissen Sie, für wer gestorben ist? Marie Frederiksson? Das ist die Sängerin von Roxette.
Von Roxette.
Ja.
Roxette. Da könnten wir doch vielleicht was über
Roxette machen. Ja, das wäre doch super. So. Haben Sie eine Klampfe?
Ja.
Das ist doch schön. Okay, soll ich Ihnen einen Rhythmus... Ich habe eine Rhythmusmaschine dabei. Soll ich einen Rhythmus mitliefern? Vielleicht machen wir mal Rock'n'Roll?
Das klingt sehr schön, Frau Meisendraht. Können Sie den...
Soll ich ein bisschen langsamer machen? Kann alles, das ist ein Wundergerät.
Endlich haben Sie was gefunden, was Sie spielen können.
Das ist doch ein
Schlagzeug.
Da zuckt's im Knie.
Aber machen Sie lauter, ruhig.
Welcher Tonart ist es jetzt? Falsche Tonart. Roxette. Die schlimmste Band der Welt. Roxette. Wie oft habt ihr mich gequält? Dabei schlaf ich ganz gern in meinem Auto. Ich schlaf so gern in meinem Car. Roxette.
You don't have to put on the red light.
Roxette.
You don't have to put on the red light.
Roxette. 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 Okay, gut. Jetzt noch.
Und jetzt das Outro. Nochmal ein bisschen langsam, ein bisschen getragener jetzt.
Roxette. Die ganzen Tränen der Rocker. Sie fallen mir aufs Kinn.
Knie, wenn die ihren Kopf in meinen Schoß legen, weil sie so weinen müssen, weil du bist tot.
Sehr schön, Frau Meisendraht. Das war wahrscheinlich ihr schönstes Lied.
Ich glaube auch. Jetzt.
Ich freue mich schon auf die Veröffentlichung, wenn uns dann die ganzen Roxette-Fans umbringen. Das haben sie dann aber selbst zu verantworten. Ich habe diesen Text nicht gemacht. Ich wollte eigentlich immer nur eine eigene Sendung bei Deutschland, bei Radio Z haben. Jetzt kommt ein Text von Andreas Lugauer. Ja.
Der Doyen der Degression. Das Max Gold, der, man verzeihe mir den eigentlich unpassenden, aber zum Zwecke der Alliteration verwendeten Ausdruck Doyen, der Doyen der Degression zwischen den Jahren im Nürnberger Hubertussaal liest, das ist mittlerweile zur süßen Gewohnheit geworden, wie der alljährliche grippale Infekt nach den Weihnachtsfeiertagen. Zwischen den Jahren, das sagen die Leute, weil ihnen als Jahr nur die Zeit ehrlicher Hände Arbeit gilt. Was recht hübsch auch durch das Gegensatzpaar unter der Woche für die Werk- und Wochenende für die arbeitsfreien Tage Samstag und Sonntag illustriert wird. Denn zwischen den Jahren, da arbeiten normale Leute nicht, sondern sie geben sich der Erholung, der Muße, dem Skispringen und Biathlon sowie den Verwandten hin. Biathlon, mag jetzt jemand einwenden, das läuft doch zwischen den Jahren gar nicht. Dieser jemand hat damit allerdings Unrecht. Zwar findet, soweit hat der Einwender recht, zwischen Weihnachten und Neujahr kein Biathlon-Wettkampf statt, sehr wohl aber um den Dreikönigstag. Und dieser erst beschließt die Zeit zwischen den Jahren. Wer etwas auf sich hält, nimmt sich nämlich bis zum Dreikönigstag frei. Wenn dieser auf einen Mittwoch fällt, auch noch den darauffolgenden Donnerstag und Freitag, und startet dann erst ins neue Jahr. Normale Menschen arbeiten zwischen den Jahren erst recht nicht an den Feiertagen. Ihnen sind Leute suspekt, die etwa Heiligabend oder die Silvesternacht nicht im Kreise ihrer Lieben oder unter zum letzteren Anlass von der Kette gelassenen Feierbiestern verbringen, sondern in Krankenhäusern, Pflege- und Kinderheimen, Polizeistationen, Gefängnissen oder Atomkraftwerken ihren Dienst tun. Wenngleich nicht derart suspekt wie Leute, die an solchen Tagen die ebenfalls aufrechterhaltenen telefonischen Seelsorgedienste in Anspruch nehmen und trotz gemieteter Wohnung und Telefonanschluss, dem nicht die schuldenbedingte Abschaltung droht, in sozialer Hinsicht als obdachlos gelten können. Ob die, die zu solchen Zeiten arbeiten müssen, wenigstens um Mitternacht mit einem Gläschen Sekt anstoßen dürfen, fragen sich die Leute besorgt und denken, Gläschen, weil man zu besonderen Anlässen eben kein ganzes profanes Glas hinunterkippt, wie man es im Alltag macht, wenn man sich am Wasserhahn eines einschenkt und vor lauter Durst, den einem Heim und Hand und Tagwerk verursachen, in einem Zug, der freilich aus mehreren Zügen besteht, unter hör- und sehbarem Schlucken ausdringt und sich anschließend die nass gewordenen Lippen abwischen und hart ausstoßend »Ah« sagen muss. Könnte mich jetzt freilich noch darüber mokieren, dass die Leute in solchen Zeiten auch, obwohl sie das während des Jahres, höchstens zu Ostern, bei Beerdigungen oder Hochzeiten tun, in die Kirche rumpeln oder Dinner for One aber das sollen die Schmöcke tun, wie die Leute es ebenfalls tun und halten sollen, wie sie munter, froh und fröhlich wollen. Ich hingegen male mir nun aus, was Max Gold dieses Jahr wohl tragen wird. Bei einem der letzten Nürnberger Auftritte nämlich erschien er in quadratisch geschnittenem, groß und grün kariertem Flanellhemd und schwarz-braun längs gestreiften, schlafanzugähnlichen Hosen. Aus Frankfurter Kreisen erfuhr ich, dass er bei der kürzlich dort stattgehabten Lesung wie üblich in unauffällig, in Hemd, Jackett und normaler Hose auftrat. Aber dort las er auch nicht zwischen den Jahren.
Vielen Dank. vielen Dank, Andreas. Danke. Lugauer mit einem eigenen Text. Vorhin hat er schon mal
eigenem Text? Nicht wahr? Da steckt ja schon.
Frau Meisendraht.
Da steckt ja schon so viel drin, was wir von die heutige Sendung reinnehmen.
Ich freue mich, dass Sie sich endlich mit dem Thema abgefunden haben. Leider hat Andreas Lugauer keinen Text über Ostern geschrieben. Was war da los?
Aber es kam einmal Ostern vor.
Ja, das stimmt. Meistens ist es auch das Kriterium für unsere Texte, wann wir das zulassen, dass der zum Thema passt.
Genau, das ist moderne Progressivpoesie,
ja.
Die einfach irgendwie, Hauptsache sie dockt irgendwie ans Thema an,
ja.
Der Rest, Hauptsache es ist Poesie.
Das habe ich gleich gemerkt, dass Sie sich auskennen mit der Materie.
Das Applausometer war auf jeden Fall.
Das war ganz weit oben. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen Glühwein trinken.
Ja, wir machen eine kurze Glühwein-Pause, oder? Machen wir eine kurze Glühwein-Pause.
Wir schieben gleich einen Text hinterher von Stefan Veit. Stefan Veit hat uns erklärt, wie Ostern funktioniert.
Lassen Sie mich raten, der ist auch vom Band, der Text.
Der ist auch vom Band.
Da freue ich mich aber.
Ich freue mich jetzt schon.
Stellen Sie sich vor, ein Engelchor. Stellen Sie sich vor.
Ja.
Der verkündet jetzt was.
Danke. Genügt.
So, Ostern, da geht es nicht um Eier, sondern um Ostern. Erst viel später als Ostern kamen dann die Ostereier. Aber die hat so eine Art Strauß erfunden, damit die Leute weiterhin noch in die Kirche gingen. Weil die Leute vom CSU Christen glauben straußmäßig, das waren nämlich Weihnachtsgans-Christen. Okay. Und da sie immer Weihnachtsgänse eigentlich essen wollten, die sie vorher, bevor sie sie gebacken haben, in Wasser getränkt haben, damit im Ofen dann die Weihnachtsgänse knuspriger wurden, ja, hat man dann eben das Osterlamm geschlachtet zu Ostern. So war das, ja. Und dann gab es die Osterlämmer, doch die haben zu viel Lärm gemacht. Mäh, haben sie immer gesagt. Und deswegen wurden sie nur zu Kuchen verbacken. Okay. Also die Kinder hatten dann mit Mühe und Not gerade Weihnachten überstanden. Und irgendwann sollte ja gefastet werden, weil es plötzlich darum ging, dass Jesus sterben sollte, obwohl er gerade geboren war. Also irgendwie ist das konfus, wie die ganze Bibel eigentlich. Ja, aber das Kind kam an Weihnachten und danach kam dann relativ schnell die Fastenzeit mit, vorher aber erst nach Fasching. Und am Aschermittwoch gab es dann Asche. Ja, also kein Lohn, sondern Asche in die Haare. Und ich weiß, ich bin an Aschermittwoch tatsächlich auch kniend in der Kirche gesessen und habe dann Asche ins Haar gekriegt. Ich habe hochgerochen und bei uns nahm man natürlich Tannenzapfen, ne? Tannenzapfen, Asche, damit es auch ein bisschen riecht. Ja? Das roch dann wie Birkin, ja. Was man ja auch als Haarwasser nimmt. Ne? Und immer wenn ich Haarwasser nehme, obwohl ich eigentlich keins mehr habe, aber jetzt ist wieder gewachsen, nehme ich wieder Haarwasser. Ja? Und es riecht dann nach Birke. Ja? Und es erinnert mich immer an Aschermittwoch. Und dann ging es los mit dem Fasten. Ja? Und da gab es dann auch immer diesen Rollmops mit Kartoffeln, ja. Ich habe, glaube ich, nie welchen gegessen, aber die Kartoffeln schon, ja. Okay, und dann noch Fischstäbchen, ja. Und dann hat man die gegessen und zwar bis, ja, eigentlich meistens freitags, aber in der Zeit dann immer bis Gründonnerstag, ja. Und dann kam der Karfreitag, ja. Und da war der, obwohl, also es ist ja kein Wunder, dass jemand ans Kreuz genagelt wird, ja, der Weihnachten geboren wird. Das ist ja klar, dass das irgendwie falsch endet, ja. Und dann hat man gedacht, oh Gott, was haben wir dem für eine Story gebaut? Und dann haben sie gesagt, oh Gott, oh, das geht ja gar nicht. Das ist ja, das geht einfach nicht, ja. Und dann sagte immer die Josefa, ui, Josef, ja, sagte sie. Oh, das geht gar nicht, dem müssen wir ein Sternchen geben, damit wir immer dran denken, hieß das Ostern, ja? O-Stern, ja? Und das ist eigentlich der wirkliche Inhalt von der Bibel, mit dem, das ist der Grund auch noch gleichzeitig, neben Ostern, dass es Radio Z gibt.
Wir haben uns gestärkt, wir haben uns Glühwi geholt, haben wir ja früher gesagt im Krieg. Glühwi.
Glühwi. Was war das? War das Glüh? Wahrscheinlich.
Nö, Glühwein. Das war so ein, war von uns so ein kleiner Witz, dass wir das abkürzen mit I am Schluss.
Nicht mit Y.
Nee, mit I. Glühwi. Okay.
Das ist ja komisch. Ich kürze immer mit Y ab. Zum Beispiel Keyboardi zum Beispiel. Schreibe ich mit Y.
Gut abgekürzt. Noch mit einer Silbe dazu noch. Freut mich, Frau Meisendraht, ja, wie Sie abkürzen. Ja. Der Herr Lugauer kürzt übrigens auch ganz toll ab. Brüche. Das wollen wir auch mal hören. Wo ist er denn? Herr Lugauer, was kürzen Sie? Wie kürzen Sie Ihre Wörter ab?
Je.
Je? Was heißt das zum Beispiel?
Je.
Ja. Ja, ach, okay. Ja.
Oder gute Abkürzung ist auch O.
Wofür steht das?
Das ist eine Abbreviatur von okay.
Aha. Okay, einfach O sagen.
Mhm. Oh. Ja, aber man muss den Punkt betonen. O.
Mit einem Glottisschlag.
Genau.
Jetzt hören Sie doch mal auf, hier Ihre Germanisten Masturbation.
Ja, hier zu Sie hören jetzt auf jeden Fall im Hintergrund, liebe Leute, die da draußen zuhören. Wenn wir ganz leise sind, hören wir die lokalen Leidenschaften, die jetzt angefangen haben mit ihrer Sendung.
Ja, gerade eben frisch.
Das heißt, Sie können jetzt hinter die Kulissen blicken. Der gläserne Podcast ist die Eisenbart und Meisendraht.
Jetzt entsteht ein Rumor. Sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, draußen hören Sie schon, da haben Sie das gehört, da wird vorbereitet. Es wird gleich zur Aufführung gebracht. Brahms Dritte.
Ja.
Ja, bloß mit Bürostühlen und Tesafilm aufgeführt.
Ja, toll.
Habe ich gehört.
Radio Z lässt sich auch immer was Neues einfallen.
Eine Tesafilmrolle zu stimmen, das dauert.
Das stimmt.
Da stehen drei Leute dran. Drei Ostfriesen braucht man, um eine Tesafilmrolle zu stimmen.
Sie wieder mit ihren vorsintflutlichen Witzen.
Ja, gut.
Das ist ja unmöglich.
Ich wollte noch anmerken, dass Brahms Dritte remastered wurden, und zwar mit Correga-Tabs.
Ja, das freut mich, Herr Lugauer.
Danke, das sind wir, diese Intellektuellen, nicht wahr?
Toll, das ist immer, der Herr Lugauer hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Deswegen schätzen wir ihn und laden ihn immer so gerne in unsere Sendung ein.
So.
Aber das nächste Mal bitte vorher ankündigen, wenn Sie was sagen wollen. Dann können wir es immer noch entscheiden, ob wir Sie dazu nehmen zur Sendung.
Wir müssen ja ein bisschen Qualität machen.
Ja, wir hören einen Text von Heizung auf 2,5. Andreas Unterecke und Ferdinand Niemann haben einen Text gemacht über Ostern. Bitte sehr. Der Trainer.
Hallo, wir sind Heizung auf 2,5, der muckelige, warme Podcast mit Ferdinand Niemann
und Andreas Unteregge.
Und zusammen wurden wir gefragt, ob wir für Eisenbart und Meisendraht einen Beitrag zum Thema Ostern machen möchten. Und da sagen wir natürlich...
Nicht nein.
Was halten wir von Ostern, Andi?
Ja, es ist jetzt nicht mein Lieblingsfest persönlich, also hätte ich einige Verbesserungsvorschläge. Aber es geht auch deutlich schlimmer.
So sehe ich das nämlich auch. Wie immer sind wir einer Meinung. Und deswegen haben wir überlegt, als Beitrag für Eisenbart und Meisendraht möchten wir einfach nicht Ostern an sich vorstellen, weil jeder kennt Ostern, jeder weiß, warum Ostern gefeiert wird, weil, keine Ahnung, Jesus gestorben ist oder so. Und deswegen wollen wir...
verstecken.
Genau, richtig lustig, Osterhase, dabei legen Hasen doch gar keine Eier. Wir haben uns überlegt, stellen wir doch einfach die Top 5 der noch beschisseneren Feste als Ostern vor. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt und haben eine kleine Liste erstellt, die wir euch jetzt vorstellen möchten.
Richtig, auf Platz 5 die heiligen drei Könige.
Gefeiert am, ich glaube, 6. Januar.
6. Januar müsste das sein.
Genau. Ja. Ich meine, das Ding ist, wenn du ein Feiertag bist, dann kannst du dir im Grunde kein schlechteres Datum auswählen als den 6. Januar, wenn du ganz ehrlich sein möchtest. Das ist
immer noch verkartet.
Erstmal das und vor allem, es gibt so viele geile Feste davor. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Nikolaus dazu zählen können, aber zumindest hast du dann Weihnachten, du hast Silvester, du hast Neujahr, da wird gefeiert, da wird Spaß gehabt und dann kommt sowas wie Heilige Drei Könige, so total.
Da wird einfach, da kommt jemand vorbei und malt dir mit Kreide die Tür voll.
Richtig also lustig,
für mich
ja.
Für mich ist das Sachbeschädigung.
Ja, ist auch so. Würde ich auch direkt, wenn ich das sehe, die Bullen rufen. Alter, das machen die einmal und dann ist aber auch Schluss bei mir. Ne? Sorry.
Richtig. Und was soll das mit Weihrauch, Gold und Myrrhe? Also würden die heutzutage vorbeikommen, dann wäre das wahrscheinlich mit einem Vaporizer, Bitcoins und eine Globuli-Packung oder was.
Ja, super.
Also Heilige Drei Könige, nichts für uns. Da sind wir raus.
Können wir definitiv drauf verzichten. Ebenso drauf verzichten können wir auf unseren Platz 4 der beschissensten Feste Deutschlands. Und das ist nämlich das typisch deutsche Traditionsfest Halloween.
Genau, denn wo außer in Deutschland kommt man auf die bescheuerte Idee, sich gruselig zu verkleiden, um an Süßigkeiten zu kommen? Klassisch deutsch, für mich einfach für die Tonne.
Ja, bei mir auch.
Ja, Halloween ist so ein bisschen wie The Purge in Light und wie die Heiligen Drei Könige in Extrem. Also statt Tür anmalen werden halt Eier geschmissen, aber du darfst halt auch niemanden umbringen. Also das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes.
Da sagst du mal wieder was Wahres, Andreas. Was ist unsere Nummer 3?
Unsere Nummer 3 ist der Tag der deutschen Einheit. Und dazu wurde ja auch eigentlich schon alles gesagt.
Auf Platz 2 ist bei uns das Erntedankfest.
Oder wie es im Englischen heißt, Thanksgiving.
Können wir definitiv darauf verzichten. Es ist vor allem auch echt so ein Fest für Bauern, weißt du?
Ja, Erntedankfest, das wird nur von so Deutz-Fahropers oder Fendt-Fahrern gefeiert, die dann mit ihrem
Träger
über den Acker fahren und sich freuen, dass die Kürbisse groß geworden sind, die sich ja spitze gemacht
haben. Wenn sie dann mal über den Acker fahren, ja, die meisten Bauern heutzutage, die fahren doch sowieso nur von ihrer Pampa aus nach Berlin, um da dann angeblich zu protestieren oder was, aber in Wirklichkeit einfach nur Diesel verschleudern.
Und dafür soll man noch dankbar sein.
Ja, wirklich. Nee, ey, Erntedankfest streichen wir.
Ist bei mir unten durch.
Ebenso unten aber durch ist bei uns. Ja, und okay.
Die unangefochtene Nummer 1 der schrecklichsten Feste Deutschlands. Was ist es, Ferdinand?
Frohen Leichnam.
Oder wie man im Englischen sagt, Happy Corpse. Und das war's auch schon wieder mit unserer Top 5 die schlechtesten Feste
nach Ostern.
Deutschlands.
Ja.
Nach Ostern.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt
Heizung auf 2,5.
Redet über Ostern.
Tschüss.
Und bis bald.
Wenn es wieder heißt
Heizung auf 2,5.
Redet über Ostern.
Bis dahin.
Tschüss.
Jetzt darf ich kurz, weil Herr Lugauer ist ja auch aktiv.
Alte Hasen, habe ich gesagt.
Und vielleicht sind sie es ja auch auf Insti, wie
wegen
ich gelernt habe, oder Insto, oder wie man das
sagt. Hasen, alte Hasen.
Wussten Sie, was für eine
Wortspiel.
Tolle Stelle gerade für internetaffine junge Hüpfer?
Wenn man,
Hallo!
Ja. Ach so.
Wissen Sie, was Sie haben werden Sie, können, wenn Sie sich mit dem Internet auskennen? Jetzt gerade aktuell, bis zu Weihnachten können Sie sich bewerben.
Influencer.
Ja, aber eine bestimmte Art von Influencer.
Was für eine bestimmte Art?
Soll ich Ihnen was erzählen? Jetzt packe ich aus.
Ja.
Die Queen, höchstpersönlich, The Royal Queen.
Die Band.
Sucht gerade für ihr
sucht neuen Sänger, ne?
Ihr Oberstübchen. Sucht sie ein Head of Digital Engagement in der Abteilung Royal Communications, ist gerade ausgeschrieben. Das heißt, sie können, wenn sie sich mit Instagram auskennen, für das Königshaus arbeiten. Das wäre doch mal was.
Ich kenne mich da aber nicht aus. Das lasse ich immer meinen Enkel machen, den Rainer. Der kann das hervorragend, da muss ich mich nicht damit beschäftigen. Immer die E-Mails, die druckt er mir immer aus. Letztens habe ich wieder... Soll ich ihm mal vorlesen, was der mir ausgedruckt hat?
Ja, gerne.
Das ist... Wo ist denn jetzt... Auf jeden Fall, wir haben wieder Geld gewonnen. Wir können ein Darlehen bekommen von 200 Millionen Euro. Können wir jetzt haben. Aha. Müssen wir nicht zurückzahlen.
Aber?
Wir müssen. Haken? Nee, kein Haken. Das steht, wir müssen einfach hinschreiben, dass wir das wollen.
Wohin?
Zu dem, der das geschickt hat.
Wer ist denn das? Ja, das ist alles die Informationslage. Sie können doch jetzt hier nicht mit Geld winken und dann kein.
Wir müssen nur 1000 Euro überweisen.
Ach so, na klar.
Dann bekommen wir 200 Millionen Euro.
Herr Eisenbart ist. Safe, Dings hier.
Das hat er mir ausgedruckt. Ich weiß nicht, wo ich. Aber es. Wirklich.
Okay. Lassen Sie uns mal die Gedanken kurz ordnen. Wir müssen auch weitermachen. Der Glühwein schlägt langsam an.
Ja, das schon.
Sie haben eine rote Nase mit so ganz grünlichen so Trieben, die da rauskommen.
Also Frau Meisendraht.
Sieht nicht gut aus.
Ich finde das unverschämt,
das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen.
Über Leute reden.
Die leuchtet, wenn Sie trinken, immer so lustig.
Was waschen Sie sich eigentlich den Mund aus, wenn Sie solche Sachen sagen? Sind Sie
Rudolf so Rentnos-Rendier oder was?
Ich glaube, da muss man jetzt mal. Hier kommt ein Text von Immanuel Reinschlüssel.
Ist das auch ein Trainerwürdiger oder ist das der gelesen wird?
Das ist der, der Ihnen gegenüber sitzt, Frau Meisendraht. Sie haben sich mal wieder gut vorbereitet.
Ich bin schlecht mit Gesichtern, ich bin schlecht mit Namen, es tut mir leid.
Ja.
Hallo, Herr Manuel.
Hallo, Frau Dingsi Bumsi.
Ja, das haben Sie jetzt verdient.
Das war böse, das war ein Diss, sagt man, glaube ich.
Das war, ja, ein Disrespekt.
Ich möchte übrigens sagen, dass der Instagram-Account der Royal Family sehr, sehr gut ist.
Wollen Sie den verwalten?
So, nee, also das ist too much pressure.
Oh.
Aber Sie kennen sich aus, Sie sind vom Fach, das merke ich schon.
Er wurde mir empfohlen.
Waren Sie schon mal auf Instagram?
Ich habe da mal Bilder gesehen.
Wie war das?
Verrückt, wild, viele Katzen.
Sie müssen das uns mal zeigen bei Gelegenheit.
Zeige ich Ihnen, ich druck mal alles aus. Ich druck alles aus, jedes Bild.
Danke.
Gut.
Ich habe einen Ostertext, den habe ich gestern geschrieben.
Wer hätte das gedacht?
Einen Goethe-esken italienischen Text. Anconella. Scheppernd schleppt sich das stumpf gefahrene Triebwerk durch die hügelige Landschaft, die im Schein der ersten Sonnenstrahlen nur Konturen preisgibt. Ich höre die Lok ächzen und schnauben, während ich mich inmitten eines einzelnen verwaisten Waggons von ihr durch Täler und Hügel ziehen lasse, mein Schicksal in ihre staubigen Kolben lege. Im Gepäcknetz über mir wackeln meine Habseligkeiten und Mitbringsel hin und her, Geschenke für deine Großeltern, dunkle, ehrliche Schokolade, selbstgerührter Eierlikör, dazu ein Osterbrot aus der Backstube meiner Mutter. Dieser Feiertag, der für sie und ihr Land der höchste im ganzen Jahr ist und für mich nichts bedeutet außer einem langen Wochenende und einem sicheren Übergang in die warme Jahreszeit, ausgerechnet er wird über uns entscheiden. Niederlegung oder Auferstehung, so nah beieinander, einst drei Tage, für uns wohl nur drei Herzschläge voneinander entfernt. Bis Bologna glitt ich in einem Hochgeschwindigkeitszug durch Voralpen, Tunnel und schwarze Nacht. Eine surreale Reise ohne Anhaltspunkt für Raum und Zeit, eine konstante Überforderung der Sinne, die natürlich keinen Schlaf fanden im Angesicht der bevorstehenden, vielleicht letzten Begegnung mit dir. Der Umstieg im leer gefegten Bologna Centrale, der sich in gespenstische Stille hüllte, als kenne er das Ziel meiner Reise, ein letztes Luftholen. Ich hätte umdrehen können in diesem Moment, zum letzten Mal auf meiner Reise, hätte mich auf eine Bank setzen, das Osterbrot brechen und in Eierlikör entsiegeln können, auf den Zug zurück in den Nord-Norden, das Uferlose der beiden Monacos wartend. Und dann einfach einsteigen und alle Erinnerungen an dich für immer in den tiefsten Brunnen meines Geistes stecken, eine Felsplatte darauf legen und pfeifend nach vorne gehen. Doch im wahren Leben gibt es kein Zurück und keine Felsplatten für Erinnerungen, sondern nur Niederlegungen und Auferstehung, getrennt durch Phasen heimtückischer Stille. Also hinein in den schiefen Waggon, als einziger Mensch der Welt zu dieser unchristlichen Zeit an diesem christlichsten aller Tage. Hinein in den Anstieg zur letzten Etappe, hinauf nach Ancola, hinunter ins Reich des Zeberus oder den Himmel auf Erden. Langsam, beinahe unmerklich, rollte der Zug aus dem Bahnhof und rumpelte durch das schlafende Bologna, diese letzte Schönheit vor dem Mezzogiorno. Die Sonne steigt mühsam auf. Wie gerne würde ich den Sonnenaufgang bewundern, dem du seit vielen Wochen wohl genauso jeden Tag beigewohnt hast. Die Uhrzeiten deiner WhatsApp-Nachrichten gaben mehr über deine Schlafgewohnheiten preis als deine Nachrichten selbst. Nachdem du zu deinen Großeltern gegangen bist, oder sollte ich sagen geflohen? Zurück zum Ursprung, zu dem deine Familie bei allen großen Anlässen zurückkehrt und an dem alle Entscheidungen gefällt werden. Die kleine Kapelle sah jeden Bund fürs Leben entstehen, den deine Familie je schloss, und ihr Taufbecken machte euch alle zum Teil des großen Ganzen. Jedes dritte Kreuz auf dem kleinen Friedhof trägt die Namen deiner Ahnen. Natürlich musstest du nach Anconella. Ich hätte es auch ohne deine Nachrichten gewusst. Hier beginnt es und hier endet es. Hier kommen Niederlegung und Auferstehung seit Jahrhunderten zusammen. Warum sollten ausgerechnet wir die Ausnahme sein? Du musstest an diesen Ort, um dein Herz ganz spüren zu können. Diesen unersättlichen Sammler, für den ein einzelner Mann nie mehr als eine Aktennotiz sein konnte, bevor es auf mein Herz traf, das weder Sammler noch Jäger, sondern einfach nur Muskel ist. Ein Muskel, der seit dem deutschen Monaco verknotet in meiner Brust liegt wie das Osterbrot im Gepäcknetz über mir. Ein Muskel, der auf seine Bestimmung wartet, die sich auf dem Oleander bewachsenen Bahnsteig von Anconella offenbaren wird. Doch noch habe ich die rostigen Gleise unter, die schnaubende Lok vor, die aufgehende Sonne hinter, den italienischen Morgenhimmel über, zahlreiche hügelige Kilometer vor mir. Noch habe ich Hoffnung, dass am Ende alles gut wird. Noch habe ich dich.
Dankeschön für den tollen Text. Sie haben es gehört, Brahms Dritte ist schon vorbei. Das war eine Schnellaufführung. Die haben es nämlich in 30-facher Geschwindigkeit gespielt und Brahms hat ja auch und jetzt haben sie
gehört. Worauf wollten Sie hinaus?
Ich wollte hinaus, dass es sein kann, dass man ab und zu etwas hört von dem
Orchester.
Nein, die machen im Studio 1. Die machen zu Weihnachten machen die eine Tierheim Verlosung, die verlosen Tiere, die übrig geblieben sind, nämlich. Und es kann manchmal sein, dass von den Katzen und von den Hunden, die vertragen sich nicht so gut.
Und dann gehen die ins Studio 1 und machen da einen Mordslärm und werfen alles kaputt.
Das ist eine neue Idee, das über das Radio zu machen, damit die nicht so schönen Tiere.
Ich glaube ihnen gar nichts, sie lachen ja die ganze Zeit, während sie das erzählen.
Damit die nicht so schönen Tiere auch an Mann gebracht werden können.
Ich finde es gemein, die singen sehr schön da drüben. Das hat nichts mit Katzenmusik zu tun.
Dass man auch mal
oder mit scheußlichen Gesängen oder dass jemand nicht spielen kann.
Dass die Tiere auch schöne Stimmen haben, darum geht's. Und dass das auch ausschlaggebend sein kann.
Ja, erstmal nochmal vielen Dank, Herr Reinschlüssel.
Bitteschön.
Dass Sie reingekommen sind, auch obwohl...
Trotz der
obwohl
Hunde
die Katzen. Weil wir schon angefangen haben. Aber ich habe einen Text hier auf der hohen Kante von Ihrem Kollegen.
Der Robert, dieser Segel der Stümpe.
Ja, Segel-Robert.
Der ist Firlefanz.
Den hören wir jetzt an, den Firlefanz. Machen Sie mal den Trenner jetzt, okay, alles ja. Klar.
Stille. Immer wieder diese Stille. Atemlos und unschuldig. Eine kalte Nacht, selbst in dieser Region. Eine beschwerliche, eine trostlose Nacht. Und immer wieder diese Stille. Eine einzelne Kerze, die schummriges, rußiges Licht spendet. Eine Kerze, die keine Wärme spenden kann. Dazu abgekämpfte, raue Männer, die keinen Schutz vor dem harten Wind suchen, sondern das Neugeborene sehen wollen. Männer, die seltsame Geschichten aus einsamen Nächten am Feuer murmeln. Und dazwischen, wenn die Mutter den Blick auf das Kind freigibt, immer wieder diese Stille. Vor dem Neugeborenen werden die zermürbten Männer, die so laut sein können, immer wieder plötzlich still. Ihre Tiere, die sie mitgebracht haben, rühren sich kaum. Die Welt um sie herum wird still. Man hört nicht einmal mehr den harten Regen fallen. Und selbst die Eltern werden still. Nur die Mutter spricht ab und zu ein paar leise Worte zu ihrem Kind. So stehen sie alle, Mensch, Tier und Welt, um das kleine, rotwangige Bündel herum, das in ihrer Mitte im warmen Stroh liegt, und könnten ihre Aufmerksamkeit, atemlos und unschuldig, nicht von ihm lassen, selbst wenn sie es wollten. Dieser kurze, unendliche Moment scheint zu intensiv für alle von ihnen. Eine Stille, wie sie die Welt damals brauchte. Eine Stille, wie sie die Welt auch heute noch braucht. Eine Stille, wie sie die Welt auch morgen noch brauchen wird. Die Kondenswölkchen vor ihren geschlossenen Mündern werden seltener. Dabei hatte man sich das ganz anders vorgestellt. Jeder, der die alten Schriften lesen kann, und jeder, der jemanden, der die alten Schriften lesen kann, zuhören kann, hatte sich diesen Menschen, den Grund dieser intensiven Stille, ganz anders vorgestellt. Viel mächtiger, viel auffälliger, viel lauter. Stattdessen Stille. Stattdessen frierende, ängstliche Eltern. Stattdessen ein kleiner Verschlag, der die kalte Nacht nicht ganz aussperren kann. Einige hatten in den alten Schriften von einem König gelesen, von einem König, der prunkvoll über alle Landstriche herrschen solle, der die korrupten Machthaber vertreiben solle, der endlich Frieden und Sicherheit bringen solle. Stattdessen dieser kurze, unendliche Moment, so leise, wie ihn die Welt bis an das Ende ihrer Zeit benötigen wird. Stattdessen ein kleines, rotwangiges Bündel im Stroh, das selbst Frieden und Sicherheit nötig hat. Stattdessen atemlose, sprachlose Menschen an seiner Seite, die es so viel besser wissen in diesem Moment als die alten Schriften, obwohl keiner von ihnen lesen kann. Denn vor ihnen liegt die Erkenntnis, dass kein König kommt, dass ein unschuldiges, stilles Neugeborenes kommt. Und sie wissen nicht, wie sie das so selbstverständlich erkennen können, doch sie spüren es. Ihr Gespür dafür ist so intensiv an diesem Abend, dass sie ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen, fast jeder von ihnen, die Mutter nicht. So intensiv, dass sie wildfremde, dunkle Männer ganz nah an ihren größten Schatz lassen. Sie alle spüren, dass er es ist, eingewickelt in alte Decken gegen die Kälte, er, von dem in alten Schriften seit langem gesprochen wird. Sie alle spüren, dass er es ist, der zum größten Schatz aller Menschen werden soll und werden wird. Sie alle spüren, ganz ohne Anflug von Mitleid, dass er nicht mächtig ist, dass er nicht auffällig ist, dass er nicht laut ist. Jetzt noch nicht. Jedem von ihnen geht im Laufe dieses Abends derselbe Gedanke durch den Kopf, ob die alten Schriften veraltet seien, da ein König hier ganz und gar unpassend wäre. Denn Machthaber sind zu laut, Machthaber haben eigene Ziele, Machthaber interessieren sich nicht für Leute, die in kalten Nächten Tiere hüten oder in windigen Holzbaracken gebären müssen. Doch vor ihnen liegt die Erkenntnis, dass nicht die alten Schriften veraltet sind, sondern der Begriff des Königs. Ein wahrer König vermag es, eine Stille zu erzeugen, wie sie die Welt bis zum Ende ihrer Zeit benötigen wird. Ein wahrer König hat keine eigenen Ziele und kommt genau zu den Leuten, die in kalten Nächten Tiere hüten oder in windigen Holzbaracken gebären müssen. Ein wahrer König hat keine Macht. Er gibt sie an die einfachen Leute weiter, an die, die sich Macht nicht zutrauen. Und so erleben an diesem Abend die wenigen Menschen, die das Glück oder vielmehr die Bestimmung haben, das Neugeborene kennenlernen zu dürfen, diese intensive Stille als ein göttliches Geschenk, als Abkehr von allem, was das Leben erschwert. Die rauen, zermürbten Männer wenden sich schließlich ab, viel zu bald und viel zu plötzlich in ihrer Erinnerung, und gehen ihrer alten Aufgabe nach, die sie so vernachlässigt haben, ohne es zu bereuen. Sie wenden sich schließlich ab, nicht ohne warme Herzen und ungewohnt sanftes Lächeln auf schmutzigen Lippen. Sie wissen nun, dass es in ihrer Welt auch Stille geben kann. Intensive, wertvolle, geschenkte Stille. Sie werden ihre Erkenntnis mit allen Menschen teilen, denen sie noch begegnen werden, mit sanftem Lächeln auf schmutzigen Lippen, und werden es nie bereuen. Zurück In einem kleinen Verschlag, der die kalte Dunkelheit nicht ganz aussperren kann, bleibt die noch junge Familie, frierend, aber hoffnungsfroh.
Das wird immer besser bei Ihnen. Ich hab das ja
studiert, ne? Engelstrompeten. Nee, das war was
anderes. Engelstrompeten. Nein, das hat was mit Drogen
ja,
oder.
Ja, das hat was mit ganz schlimmen Rauschzuständen zu tun.
Ja, wir wollen das nicht.
Wollen
hier.
Wir nicht. Also auch an Weihnachten muss man ja auch mal drüber reden.
Ein anständiger Sender hier.
Der Rausch an Weihnachten oder auch an Ostern, das ist austauschbar. Immer wenn gefeiert wird, wenn Feiertag ist, dann ist natürlich die Bewusstseinserweiterung und der Rausch ist natürlich mit am Tisch.
Wir haben jetzt ein schönes Hörspiel, das wir geschickt bekommen haben von einer Autorin aus Berlin.
Dieses, okay, und das wird jetzt live.
Das Hörspiel live machen wir jetzt live. Das ist eine ganz ausgefallene Kulturtechnik. Das heißt Staubflusen und ist von Natalia Breininger. Machen Sie einen Trenner vielleicht, dass wir wissen, dass das...
Clara, Pierre und Elvis sitzen in einer Wohnung. Leere, Staubflusen, Auszugsblicke und Licht.
Der Erzähler sagt auch immer, wer gerade spricht. Das ist ein ausgefallener...
Wusste ich ja nicht.
Ja.
Ja.
Dann fangen wir eben einfach nochmal von vorne an.
Und die Regieanweisungen lese ich auch mit.
Okay. Gut, dann fangen wir nochmal von vorne an.
Also ich habe gedacht, deswegen lesen wir das. Also, wenn jetzt Sodom und Gomorra, okay. Aber ich habe gedacht, deswegen lesen wir das in verschiedenen Stimmen, damit sie Regieanweisungen und. Aber so ist es immer.
Wir bleiben das, bei dem ursprünglichen
okay.
Plan.
Das ist ja ganz gut. Da kann man mal hinter die Kulissen gucken, wie das so ist, wenn man drüber nachdenkt. Da man bekommt einen.
George Orwell auch sich gesagt, das kann dauern, bis wir das fertig haben. So, jetzt. Orson Welles meint ich. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich will hier angeben. So, jetzt fangen wir nochmal von vorne an.
Meinen Sie H.G. Wells lassen mit der Zeitmaschine?
Sie mich jetzt bitte in Ruhe hier mal den Jingle einspielen, ja? Bitteschön.
Clara, Pierre und Elvis sitzen in einer Wohnung. Leere, Staubflusen, Auszugsblicke und Licht. Clara, fern.
Hier sind wir gewesen.
Pierre.
Wo werden wir sein?
Elvis.
Unter dem Licht.
Pierre, schrill.
Unter dem Licht?
Clara, träumerisch.
Zugedeckt davon.
Elvis.
Unter dem Licht fliegen Staubflusen herum. Die Wohnung ist noch nicht leer.
Clara, panisch.
Oh nein, wir können nicht ausziehen.
Pierre, verärgert.
Du bist doch nicht sauber.
Clara, empört.
Hey, keine Beschimpfung hier.
Pierre, grantig.
Ja, was denn? Wo sollen wir mit dem ganzen Staub hin?
Elvis, etwas weltfern und entzückt.
Wir können ihn in Ton sammeln, wie einen Schatz.
Pierre, entnervt.
Ich gehe.
Clara, besorgt.
Wohin?
Pierre, kalt.
Von euch weg.
Clara, verletzt.
Du verlässt uns?
Pierre, ausdruckslos.
Ja, ich verlasse euch.
Clara, empört und wütend zu Elvis.
Hast du das gehört? Er verlässt uns.
Elvis, sinnierend.
Er verlässt uns.
Pause.
Wohin willst du denn gehen?
Pierre, stolz.
Bis ans Ende der Welt.
Pause, hinzufügend.
Allein.
Clara, staunend und ängstlich.
So weit? Allein?
Pierre, stolz.
Ja.
Pause. Pierre, etwas über Elvis Schweigen gereizt.
Findest du nicht, dass es weit ist, Elvis?
Elvis.
Doch.
Pause.
Schon. Aber Weite bedeutet mir nichts.
Pierre, verärgert.
Natürlich bedeutet dir Weite nichts. Nichts bedeutet dir was. Wenn du könntest, würdest du Dreck fressen die ganze Zeit.
Clara, verträumt.
Zeit.
Pause.
O holde Zeit, du bist mein Eis am Stiel.
Elvis, unbeeindruckt zu Pierre.
Staub bitte, nicht Dreck.
Pierre.
Von mir aus auch Staub. Wo ist da bitte schön der Unterschied?
Elvis, ruhig, weise.
In der Feinheit.
Clara.
Lauchkuchen wäre jetzt fein.
Pierre, zu Clara gedreht.
Wir haben keinen Tisch.
Elvis, schadenfreudig.
Ja, keinen Tisch.
Clara, feststellend.
Weil wir ausziehen.
Elvis, dramatisch.
Ja, wir ziehen aus. Aus unserem alten, so sorglosen Leben.
Pierre, bitter lachend.
Tja, das war doch nicht sorglos.
Elvis, beleidigt.
Für mich schon.
Pierre.
Du hast das Haus ja auch kaum verlassen.
Elvis.
Weil ich geschwommen bin.
Pierre, gemein lachend.
Wo? In der Badewanne?
Pause. Zu Clara.
Wahrscheinlich hat er unter dem Waschbecken heimlich seine Schnorchel versteckt.
Clara und Pierre lachen. Elvis, beleidigt.
Nicht in der Badewanne.
Pierre, belustigt.
Sondern?
Elvis, glücklich seufzend.
In der Materie.
Clara und Pierre schauen sich an. Pierre, verständnislos.
Sondern? In der Materie?
Clara.
Lass ihn, er ist verrückt.
Pierre, zu Clara flüsternd.
Vielleicht ist er der zweite Einstein.
Clara, verwundert.
Wie kommst du darauf?
Pierre, geheimnisvoll.
Er hat Löcher in den Socken.
Clara, sicher.
Dann ist er Einstein.
Elvis.
Wer, ich?
Clara, beruhigend.
Nein, nicht du, ein anderer Elvis.
Streichelt ihm abwiegelnd über den Kopf. Elvis, ausatmend.
Ach so, ich dachte schon.
Pierre.
Warum? Magst du keinen Einstein?
Elvis.
Doch schon.
Pause.
Aber es ist so anstrengend, ein Genie zu sein.
Pause, hinzufügend.
Ohne Halt.
Clara, aufklärend.
Aber wir ziehen doch alle ins Licht.
Elvis, wissend.
Ja.
Pause.
Deshalb muss der Weg dorthin frei sein.
Pierre versteht nicht.
Aber du sammelst doch Staub. Ich meine...
Nachdenkend.
Materie.
Elvis, ruhig, weise.
Ja.
Pierre.
Und die Wohnung soll frei davon sein?
Elvis.
Ja.
Pierre.
Aber du nimmst sie doch mit.
Elvis, erhaben.
Natürlich. Das Wichtige nimmt man immer mit.
Clara, ehrfürchtig.
Was ist das Wichtigste?
Elvis, bestimmt.
Staub.
Pierre, gereizt.
Und weshalb brauchst du das?
Elvis, lachend.
Ja, irgendwer muss doch tragen.
Pierre, empört.
Hast du gehört, Clara? Packesel sind wir.
Clara, fern.
Packesel.
Elvis, korrigierend.
Nicht Packesel.
Pause, euphorisch.
Jünger.
Schweigen. In der Wohnung wird es immer heller. Alle drei treten vor zu ganz großen, sich mehr und mehr erhellenden Fenstern. Nach circa 20 Sekunden scheinen sie beinahe vollkommen vom Licht verschluckt zu werden. Pierre, orgastisch.
Und? Und?
Clara?
Ja.
Das war richtig so. Weiter.
Pierre.
Ja.
Clara, staunend.
Das ist also das Ende der Welt?
Pierre, kopfschüttelnd.
Nein.
Pause.
Das ist der Anfang.
Beide, ehrfürchtig.
Ja. Ja.
Vom Zuschauerraum sieht man hinter ihnen noch eine Person, den echten Elvis Presley, auf eine Leinwand frontal projiziert, nicken. Dann wird alles weiß.
Das Live-Hörspiel.
Das haben alle Beteiligten sehr, sehr gut gemacht. Ich bin überaus stolz über diese tolle Ansammlung von Menschen.
Und Wörtern auch.
Die hier sind. Vielen Gruß nach Berlin. Auch schönen Gruß.
Und schöne Grüße auch nach Gera und nach Wolfenbüttel.
Heroldsberg.
Zum Beispiel.
Überall dort leben Menschen.
Bad Salzgitter und...
Oh, schön.
Und an die Osterinseln.
Danke. Wenn der Herr Lugauer seinen Rüssel hier rüberzieht, dann kann man davon ausgehen, dass das gut ist, was da rauskommt.
Ein guter, qualitativer Beitrag.
Vielen Dank, Herr Lugauer. Dankeschön. Dafür haben wir Sie eingeladen.
Dafür haben Sie jetzt extra Krach gemacht
mit dem
Mikrofon.
Toll. Super. Immer dasselbe mit dem Lugauer.
Hier, dann geben Sie ihm einen Text zu lesen. Wenn er die ganze Zeit, wenn er nicht weiß, was er machen soll, und dann lässt er sich so lustige einfach Sachen
geistig einfach. Unterfordert,
also echt hochbegabt. Als wäre das hier eine Comedy-Sendung oder irgend sowas. Also das ist eine Kultursendung, Herr Lugauer.
Über das Radio Z für Tor.
Echt, also wirklich.
Ich kann übrigens auch noch eine kleine Etymologie von des Wortes Ostern hier vortragen.
Ja, wenn Sie schon mal das Mikro zu sich rübergezogen haben, bevor Sie nachher wieder die Sendung stören, dann...
Und es ist nämlich ganz ähnlich wie Weihnachten, deswegen ist Ostern eines der beiden Hochfeste des Kirchenjahres. Weihnachten geht ja auch zurück auf einen Stern, den Weihnachtsstern, da nimmt das Ganze ja seinen Ursprung, sonst hätte das Ganze ja nie stattgefunden. Und das Wort Ostern ist eigentlich eine Silbenverschiebung, also eigentlich hieße es oder heißt es O Stern. Und das ist aber blöd. Das klang eigentlich, also man hat sich darauf geeinigt, dass sich Ostern, und das ist eine bestimmte Firmamentskonstellation, der O-Stern, so eine Ringkonstellation.
Lassen Sie mich raten, eine mit viel Vitamin C.
Ist gut geraten. Und stimmt auch.
Ja.
Aber jetzt kein Unfug mehr.
Ich finde es so unlustig. Ich finde es einfach so unlustig.
Als würde es hier nur um Pointen gehen, ja. Herr Lugauer.
Als ob man hier einen Brecher nach dem nächsten Versuch.
Haben Sie unsere Sendung überhaupt einmal gehört?
Weißt du, ohne nachzudenken einfach sprechen und dann noch...
Ja, Frau Meisterin, Herr Lugauer liest jetzt einen Text von Joe Wendrup. Bitte sehr.
Wenn die Sonne am tiefsten ihre Bahn zieht und am frühesten erlischt, dann gedenken wir den Tod des Sonnengottes, des Mithras von Rom. Flüchtig mit Bibelversen übertapeziert, der einst als neues Produkt präsentiert, als Jesus beauftragt, das Reich unter seinem milden Blick zu stärken. Doch halt, gedenken wir an diesem Tag nicht der Geburt des Sonnenkindes? Auch dies trifft zu, denn auf den kürzesten Tag folgt immer auch ein längerer. Mithras erwacht zu neuem Leben. Doch noch ist dieses schwach und unbedeutend. Noch wird es kälter, der Frost überzieht das Land, die Welt verharrt in Totenstarre. Erschöpft kroch Jesus aus dem Schützen und starb im Steinbock, umgeben von 11 weiteren Zeichen, seinen Jüngern. Am Himmel regiert nun die Dunkelheit, die schwarze Sonne. Sie ist Saturn, der schwächste mit bloßem Auge sichtbare Planet, auch Satan genannt. Es ist die Zeit der Unterwelt, der Dämonen und des Jenseits. Erst im Februar gewinnt Mithras langsam seine Macht zurück. Die Menschen schöpfen Mut und beginnen hinter Teufelsmasken alles Zwielichtige zu verhöhnen und zu verscheuchen im ekstatischen Treiben des Karnevals. Doch noch hat Jesus, Ra, die Sonne, Mithras, seinen Thron nicht bestiegen. Bis zur Tag- und Nachtgleiche wird es dauern, dass der Göttliche seinen Platz einnimmt. Doch erst muss er nun den pietätvoll verschobenen Tod der Wintersonnenwende sterben und wie das winterliche Zentralgestirn sodann 3 Tage scheinbar tot verharren, bevor er schließlich prächtig strahlend aufersteht. Die Menschen sind erlöst. Weihnachten und Ostern auf einen Tag gefallen, Baalsfeuer brennen, gleich Hase und Kaninchen rammelt man zu Ehren der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara. Ihr Name sagt es, im Osten geht die Sonne auf und reicht ihr und auch den Seinen als Gabe mehr oder minder lebensspendende Eier. Ein gelbes, besonders süßes, das die Zahnärzte gelegt haben. Ein rotes mit dem Versprechen, dem Proletariat die Kontrolle über die Produktionsmittel zu verschaffen, wobei es sich, wie sollte es schon anders sein, umgekehrt verhält. Ein grünes, ebenso verdreht gelegtes, aber immer eilfertig darauf bedacht, kein Nestbeschmutzer zu sein. Ein violettes, welches eigentlich verdient hätte, das rote zu sein, wäre da nicht der Beigeschmack von Zweitaktabgas und nur am Eierkarton. Ein schwarzes, unter Protest gereicht, da ich hier das Christentum entlarve, als würden sie das nicht die ganze Zeit selber tun. Und schließlich ein blaues mit braunem Inhalt, welcher gewiss keine Schokolade ist. Ich wünsche allen ein frohes Sonnenfest.
Ja, super, toll. Im Vorlesen sind Sie sehr, sehr gut.
Unschlagbar.
Vielen Dank.
Aber das ist sehr schön, das leitet der... Jetzt darf ich vielleicht doch noch mal kurz die Rauhnächte ansprechen, dass ich wenigstens ein bisschen was von meiner Recherche...
Ja.
Also, um die... Ich habe gedacht, das war eine Wortmeldung. Um die Weihnachtszeit herum gibt es die sogenannten Rauhnächte, nicht wahr? Es ist auch hier Zeit der Dämonen und so weiter. Und ich habe gelernt, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, man darf seine Wäsche nicht aufhängen und wenn man sich auf den Tisch setzt, kriegt man Furunkel.
Sagen Sie das alles nochmal in dem Mikro.
Hören Sie, da draußen.
Wissen Sie, wie sich
da
das
anhört? Da draußen passen Sie auf. Es sind die Rauhnächte. Wenn Sie Ihre Wäsche waschen und aufhängen draußen, passiert Unglück. Und wenn Sie sich mit dem Hintern auf den Tisch setzen und jetzt aufpassen, dann kriegen Sie Furunkel. Ekelige Furunkel kriegen Sie dann. Also machen Sie das nicht. Das sind die Rauhnächte. Das habe ich herausrecherchiert. Das ist furchtbar.
Es freut mich, Frau Meisendrath, dass Sie das recherchiert haben. Mit den Rauhnächten. Ich finde, wir sollten jetzt mal den Text gemeinsam üben, den wir nachher singen möchten. Ah, ja, ich lasse mal die Blätter rumgehen.
Wir werden jetzt dann gleich werden wir ein bisschen subversiv werden. Und darin liegt ja die Kraft, dass wir als Piratensender Radio Z uns auch gegenseitig störfunken.
Ja.
Und deswegen werden wir gleich hinüber marschieren.
Ja.
Solidarisch marschieren. Und wir werden jetzt gleich die lokale Leidenschaft mit ihrem, sag ich mal, wie soll ich sagen, mit ihrem provinziellen Getütel.
Ja.
Werden wir gleich ein bisschen mit Hochkultur aufmischen.
Ja.
Wir haben nämlich ein Osterlied, ein Original-Osterlied.
Ein Original haben wir gefunden im Internet. Wir wussten nicht, wo. Ob es ein Osterlied gibt, aber dann haben wir eins gefunden. Wir haben es nur ein bisschen verändert. Es heißt, also eigentlich war es ein Weihnachtslied, aber wir konnten doch jetzt kein für eine Ostersendung, Frau Meisendrath. Da muss doch.
Ja,
aber ich finde, jetzt kann man singen.
Ja, so. Wir haben uns vorhin in der Weinpause haben wir uns kurz hingesetzt und haben unsere Fähigkeiten gebündelt und das ist dabei rausgekommen.
Und das hören Sie jetzt, wenn Sie den Podcast
jetzt
hören.
Jetzt machen wir hier einen Schnitt.
Machen wir einen
und die
Schnitt.
Magie des Radios und die Podcast-Magie wird uns dann hinüberzaubern, live auf Sendung. Und wenn Sie jetzt im Radio zuhören, dann könnte es sein, dass Sie uns gerade live hören mit dem Lied. Aber es könnte auch sein, dass Sie die Sendung Eisenbad und Meißendraht hören. Das ist Zauberei.
Das ist Zauberei. Wir hören uns gleich wieder.
Wir hören uns gleich wieder oder beziehungsweise bleiben Sie dran.
Ja.
Ich mache wieder Pausenmusik.
Nicht weggehen.
An. Ich mache wieder Pausenmusik an.
Nee, man muss doch hören, wie wir rausgehen und dann hören wir, wie wir reingehen. Auch schön. Schön, ja. Damit kann ich leben.
Das Umbau.
Radio Z95,8. Ihr hört die lokalen Leidenschaften und die Radio Gays. Bei ihrem persönlichen Weihnachtswahnsinn von und mit allen auf Radio Z. Inzwischen füllt sich das Studio und die Glühweingläser aufs Angenehmste. Karin Raab-Hansel ist bei uns im Studio und sie hat vorher den kapitalen Fehler gemacht, als sie erzählte, dass sie eben bravouröserweise für die Sternstunden gesammelt hat auf dem Christkindesmarkt, dass sie unter anderem in der Lage ist, Last Christmas live zu performen. Liebe Karin, wir können uns erst noch über ernsthafte Musik unterhalten. Wird dir das helfen oder willst du es hinter dich bringen?
Was soll ich tun? Ich wurde gezwungen.
Sie haben mein Glühweinglas genommen und haben es ganz festgehalten. Und ich habe mir dann gesagt, ich kriege es nie wieder. Das Gemeine ist übrigens auch, dass sich so viele Social Media Freaks hier im Raum befinden. Das heißt, du bist von mindestens so vielen Mikrofonen wie tatsächlich aufmerksamen Ohren umgeben. Aber es nützt ja nichts. Wir sind immer noch bei den lokalen Leidenschaften. Und Karin Raab-Hansel spielt für uns.
Ja, Moment, alle. Wir wollten jetzt eigentlich wollten wir jetzt was spielen.
Wer sind Sie?
Eisenbart, mein Name.
Ihre Sendung war
vor zwei Stunden. Wir sind hier vom Studio nebenan, wir nehmen gerade auf. Wir haben jetzt hier das Lied mitgebracht.
Last Christmas.
Es handelt sich nicht um Last Christmas.
Das ist bedauerlich, die Tür
ist
hinten
rechts. Wir haben ein anderes Lied, aber wir würden uns freuen, wenn alle mitmachen. Es ist ein Lied, das jeder kennt.
Spontanität ist total schön im Radio und das ist eine gute Eigenschaft, wenn man sich da ganz leicht drauf einstellen kann.
Wir alle singen.
Mittlerweile sind wir 27 Leute.
So, eins habe ich noch.
Text.
Es werden Texte im Raum verteilt.
Hier ist noch jemand. Hier, bitteschön.
Ja, da hinten ist auch noch textlos.
Wir haben eine Blockflöte, eine Gitarre, eine.
Das ist nicht gut, Herr Eisenbart. Textlos im Radio. So, die Melodie ist bekannt. Sie wurde von einem Organisten und einem.
Weil man muss sagen, wir wollten eigentlich die Weihnachtssendung machen, aber ich hab dummerweise den falschen Ordner mitgenommen und deswegen haben wir jetzt. Wir haben nur Texte über Ostern gefunden und das. Wir haben auch nach einem Lied gesucht, was Ostern ist, aber
Es gibt nicht so viele Osterlieder, deswegen haben wir ein bekanntes Lied genommen und den Text ein bisschen geändert. Kann sein, dass jemand es erkennt.
So, also.
Die Dur, Frau Rapan.
So. Uns zwurg super.
Stille Hass, heilige Hass. Das Osterlamm, ne? Haben Sie es? Ja.
Nein.
Das Osterlamm.
Welches Lamm?
Das Osterlamm.
Das Schaf.
Schaf in himmlischer Ruhe. Das Osterlamm. Oh, Schaf.
Mit dem bolligen Schwanz.
Stille Hass, heilige Hass, Eier erst rund gemacht durch
Schön. Wunderschön, Dankeschön.
Vielen Dank.
Klasse.
Absoluter Wahnsinn.
Jesus kann übers Wasser gehen. Jesus kann deine Sünden sehen. Jesus macht aus reiner Liebe rein. Jesus hat Freunde, er ist nie allein. Jesus Christus lässt auf Wunder geschehen. Jesus lässt sogar die Blinden sehen. Ja, Jesus wird an Ostern wieder auferstehen.
Jesus Christus kann so viele Sachen, aber kann er auch rückwärts Purzelbaum machen? Jesus Christus kann so viele Sachen, aber kann er auch rückwärts Purzelbaum machen? Jesus Christus kann so viele Sachen, aber kann er auch rückwärts Purzelbaum machen?
Heiland, wir fragen dich rundheraus, kannst du rückwärts Purzelbaum grad aus? Heiland, wir fragen dich rundheraus, kannst du rückwärts
geradeaus? Oh.
Jesus Christus kann Fische vermehren. Jesus tut sich nach Vergebung verzehren. Jesus vertreibt die Geldverleiher. Jesus hat einen Eigenblutseier. Jesus ist für deine Sünden gestorben.
Deine.
Jesus hat das ewige Leben erworben. Nach drei Tagen ist Jesus auferweckt worden.
Jesus ist weg ohne Ende,
kann er Radfahren ohne Hände? Jesus Christus ist weg ohne Ende, aber kann er Radfahren ohne Hände? Jesus Christus ist weg ohne Ende.
aber keine Radbahn ohne Hände.
Wir fragen dich am Ende, kannst du auch Fahrrad fahren ohne Hände? Heiland, wir fragen dich am Ende, kannst du ohne Fahrrad fahren ohne Hände? Ach, Menno, Bernie.
Sorry, Wilson.
Oh Mann, das wird ja ohne Unterlass hier. So, jetzt wieder zurück in der grauen Alltagshölle von Radio Z.
Ja.
Ist sie noch auf? Ja.
Ja.
Verdammte Axt, jetzt wurde mir die Trompete gestohlen.
Ja, das kann passieren. An Weihnachten bekommen Sie vielleicht eine neue von der Marie. Was ist denn das für ein Krach? Wir müssen jetzt mal hier fertig werden. Hier kommt ein Text von Felix Benjamin.
Der ist anwesend, aber jetzt wird gerade hier so ein bisschen diffundiert wieder mal.
Ja, das kann passieren.
Kommen Sie aber damit zurecht, Herr Benjamin? Wenn da offen ist und reingetrampelt wird in Ihren Text?
Ja, der ist
ach so.
Kurz, da kann nicht viel passieren, glaube ich. Aber schade, dass Sie jetzt Ihre Trompete nicht mehr haben, Frau Meisen.
Gut, dann hole ich eben die Trompete. Ich hole die Trompete nur für Sie, Herr Benjamin. Super. Nur für Sie.
Felix Benjamin, bitte.
Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase.
Triumphierend grinst Sophie Papas Mitbewohner an, der gerade aus seinem Zimmer gekommen und wie versteinert stehen geblieben ist. Breitbeinig versperrt sie ihm den Weg und stemmt ihre Fäuste in die Hüften. Ungläubig starrt dieser riesige Kerl sie an. Ihr Racheplan scheint aufzugehen. Ewig hatte Sophie vor seiner Tür gewartet, um ihm seine Gemeinheiten heimzuzahlen. Dabei musste sie sich die Ohren zuhalten, denn anders wären die jämmerlichen Geräusche nicht zu ertragen gewesen, die er aus seiner Trompete presste. Kein furioses Solo war das, sondern ein peinliches Pupskonzert. Die kurze Stille, die darauf folgte, war nur die Ruhe vor dem Sturm. Sobald der Trompeter sein Zimmer verließ, nahm Sophie all ihren Mut zusammen, bäumte sich vor ihm auf und überraschte ihn mit dem fiesesten Spruch, den sie kannte. Nun steht dieser aufgeblasene Kerl vor ihr, seine Lippen zittern und er erbleicht. Mit stolzer Brust holt Sophie noch einmal aus. »Du bist ein Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase!« Auf einmal beginnt Papas Mitbewohner leise zu quietschen. Wie ein Luftballon, dessen Knoten gelöst wurde, fliegt er immer kleiner werdend durch die WG-Küche und verschwindet schließlich zur Balkontür hinaus. Die Töne, die er dabei von sich gibt, hören sich zwar so ähnlich an wie seine erbärmlichen Versuche, Trompete zu spielen, doch diesmal klingen sie eigentlich ganz schön.
Das war ein sehr schöner Text, vielen Dank. Und es ging tatsächlich um eine Trompete. Deswegen,
ich hab's gehört.
Jetzt habe ich es verstanden, warum Sie das so bedauert haben, dass die Frau Meisendrath.
Und es hat funktioniert.
Ja.
Wie als hätten wir über Gedankenkommunikation das abgemacht fast. Dass ich da nochmal rausgehe.
Frau Meisendrath.
Ja, ich weiß, das Mikrofon. Was, Herr Eisenbart? Wie weit sind wir denn eigentlich? Das zieht sich ja ins Unendliche. Das ist ja fast
eine Silvesterfeier
hier. Was denn?
Frau Meisendrath.
Ja.
Wir sind...
Ich nutze jetzt die Gelegenheit, um Tschüss zu sagen.
Ja, wir nutzen jetzt alle die Gelegenheit, um Tschüss zu sagen. Das war schon wieder Eisenbart und Meisendrath.
Ja, wie, schon vorbei? Ich dachte, das wäre eine Silvesterfeier.
Ja, nee, das war's. Das war Eisenbart und Meisendrath über... Aber Sie können jetzt alle nochmal Tschüss sagen.
Sie können auch nochmal rüber ins andere Studio. Wir haben gerade einen sehr schönen Abschlusschor gemacht. Das haben Sie jetzt im Podcast schon gehört.
Ja.
Und gehen Sie nochmal rüber, schnappen Sie sich noch einen Spekulatius, vielleicht mit Gewürzen, ist lecker. Und Und dann verabschieden wir uns.
Ja, das war's.
Das war auch das Jahr, das war das Eisenbahn-Meisenrad-Jahr 2019.
Wenn Sie wollen.
Übrigens das Jahr des Saxophons gewesen.
Ja.
Und wir wechseln jetzt hinüber in den Sternzeichen der Violine.
Schön.
Also auch da kann man sagen, es erwartet uns viel. Wir haben Beethoven-Jahr vor uns.
Aha, Frau Meisenrad. Wir müssen fertig werden. Okay. Wenn Sie wollen, können Sie die Sendung nachhören im Mediathek oder auf Podcast oder hier jetzt im Anschluss kommt die Strafzeit. Wir grüßen alle in der Strafzeit. Das war Eisenbahn und Meisenrad. Wir sind nächsten Monat wieder da mit einem Thema, was wir selber noch nicht wissen. Da wird uns jemand helfen, diese Sendung zu machen. Wir haben noch keine Texte angeguckt, aber es wird trotzdem eine Sendung mit Texten sein. Wie genau das funktioniert, da müssen Sie sich gedulden. Bis nächstes Mal und hier kommt der Abwinder.
Jetzt kommt zum Beethoven-Jahr noch.
Beethoven. Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Das ist nicht Beethoven. Ich hab's verwechselt.
Haben Sie sich jetzt...
Joy to the World verwechselt mit O to Joy. Es tut mir leid.
Ein unspektakulärer Tag. Montag. Das Leben im Elfenbeinturm ist nicht eben glamourös. Im Gegenteil. Frau Elfenbein schaut zu, wie aus einer undichten Stelle am Himmel der weiße Elfenstaub herabsinkt und beschließt, sich wieder einzurollen und den Winterschlaf fortzusetzen. Da irgendwann gegen Abend die wöchentliche Auffüllung der Speisekammer ansteht, schickt sie ihre Dienstboten zu einem Aldi-Markt, der still und mit Essen lockend wie eine Mama im Schnee steht und Kundschaft jeglicher Herkunft gleichberechtigt aufnimmt. Aus den winterschlafverklebten Augen glaubt Frau Elfenbein zu sehen, wie ein Mann im Aldi einen Kohlkopf vor sich herträgt und auf das Fließband legt. Irgendwer sagte ihr später, das sei ein Baby gewesen. Aber man sieht ja ohnehin nicht gut in diesen Tagen. Gesenkten Blickes schiebt man den Einkaufswagen aneinander vorbei, ab und zu ein halbherziges »Oh, Entschuldigung« gemurmelt wegen Rempeln und es geht weiter. Dabei gäbe es allerhand zu sehen bei Aldi. Die Osterware liegt doch jetzt in den Auslagen. Die hat das Jesuskindlein schon Heiligabend unterm Stroh in seiner Krippe versteckt. Und schwupps, zur allgemeinen Stimmungsaufhellung in die Metallkörbe bei Aldi gelegt. Ostereier mit glänzenden Schleifen, doof grinsende Osterhasen, ein Jägermeisterverschnitt mit Namen Mümmelmann, fehlen nur noch die Narzissen. Wenn es in diesen Tagen an Spaß mangelt, kann man ja schon mal zum Eierlaufen antreten oder zur Hasenjagd im Schnee. Während die Gemüsehändler mit ihren Ständen auf dem Gehsteig sich mit Wärmestrahlern und dicken Handschuhen warm halten, holt sich Frau Elfenbein ein paar winterschlaftaugliche Träume aus dem Internet. Filme. Filme, in denen die Herzen voll und der Geldbeutel leer ist. Aber das macht nichts bei so viel Liebe. Filme, in denen keiner Angst hat, die Wahrheit zu sagen. Filme, in denen die Leute noch Arbeit haben, die eine Aufgabe ist und Geld noch dazu. Filme, in denen alle sich lieb haben in der Familie und keiner enterbt wird. In der Bundesregierung werden indes mit der Säge Kümmelkörner gespalten. Herr Spahn darf seinem Entsagungszwang am Volk abarbeiten und Herr Scholz seine Durchschnittlichkeit zum Besten geben. Frau Merkel macht nach dem Besuch der Grünen Woche eine Diät und die Panzerknacker aus Steglitz sind mit ihrer Beute auf dem Weg nach Spanien. Nur die Schulkinder haben nichts zu lachen. Die schauen ängstlich auf den Leistungsbarometer und machen ihre Hausaufgaben. Gespielt wird morgen oder überhaupt nicht. Dafür spielt aber jetzt Daphne Elfenbein. Sie bastelt und schnippelt und musiziert und unterweist ein nicht essbares Katzentier in Lasertechnologie. Sollen doch die anderen Fleisch essen und anschaffen gehen. Frau Elfenbein genießt ihren Tee und lässt die Beine baumeln. Herrlich ist das, so herrlich, dass sie all die Schimpfwörter vergisst, die sie je gelernt hat. Rindviech, Dreckschwein, dumme Gans, blöde Kuh. Signifikant, dass unsere Sprache gerade die Namen der Tiere, die uns am Leben erhalten, als Schimpfwörter verwendet.
Was du geliebt hast, sollst du auch töten, würde Heiner Müller jetzt sagen. Aber da ist ja schon tot. Wurde er auch geliebt? Nach all diesen Filmen hält Daphne Elfenbein es allerdings für unumgänglich, dass wir auch lieben, was wir essen. Drum, wer gemeinsam mit Daphne Elfenbein aufhören möchte, am Ast zu sägen, auf dem wir sitzen, bitte melden. Mit freundlichen Grüßen, Daphne Elfenbein, Vorzimmer von Dr. Gott.
So, Sie haben jetzt die Sendung gehört. Ja? Haben Sie sich jetzt für einen Weihnachtsmann entschieden, für Ihre Bagage?
Ja, ich hätte gern den mit dem Bummelschwanz da vorne.
Das ist ein Osterhase.
Darf ich den nicht haben, oder
was? Das ist kein Weihnachtsmann.
Ich will diesen Osterhasen.
Hier ist ein Weihnachtsmannverleih.
Aber hier steht doch ein Osterhase, ganz groß.
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hier ist ein Weihnachtsmann. Sie sind doch verrückt.